Also bei mir war es so, ich habe gemerkt, ich will schön sein, nicht weil ich schön sein will, sondern eben weil ich geliebt sein will. Weil ich Freude haben will. Ich will Freude haben. Ich will Erfüllung haben. Ich will einen Sinn haben. Ich will nicht umsonst leben. Ich will irgendwann sterben und sagen, es war ein gutes Leben.
Herzlich willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der 6. Folge spreche ich mit Tabitha Bühne. Mit ihren 38 Jahren blickt Tabitha bereits auf ein bewegtes Leben zurück, voller Extreme auf ihrer Suche nach Schönheit und voller ungewöhnlicher Wendungen. Schonungslos ehrlich spricht die Autorin über die großen Themen Schönheit, Frieden und Freude, aber auch über Angst, Tod und Mobbing. Im Gespräch erfahren wir, wie die heutige Ernährungs- und Fitnessberaterin nach Liebe und Anerkennung strebte, dadurch beim Modeln und Schauspielern landete, und warum sie dachte, das Leben als Christ könne langweilig werden. Dass Letzteres völlig anders kam und was das Ende ihres Parasitenglaubens und ihr Indienaufenthalt damit zu tun haben, das verrät sie uns in diesem Podcast. Viel Spaß mit Tabitha Bühne. Ich habe auf Aufnahme gedrückt.
Wunderbar.
Und ich freue mich riesig, dass wir endlich miteinander sprechen. Wir hätten ursprünglich unser Gespräch am 6. März gehabt, was ich dann leider kurzfristig verschieben musste. Und dann kam Corona. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es heute endlich geklappt hat. Tabitha, bei dir gibt es ganz viele Möglichkeiten, ins Gespräch einzusteigen. Eines der großen Themen in deinem Leben ist sicher das Thema Schönheit. Aber auch mit dem schweren Thema Tod hast du schon viele Erfahrungen gesammelt. Und dann sind da ja noch Indien und Flodderich und Specki, du. Also bisher habe ich das, glaube ich, noch nie so gemacht, aber in deinem Fall würde ich echt mega gerne mal von vorne anfangen, dass man einfach besser nachvollziehen kann, warum Schönheit in deinem Leben so ein großes Thema ist. Also wenn wir jetzt mal in deine Kindheit reinspringen. Du beschreibst die Kindheit als eine Zeit voller Unbeschwertheit und Lebensfreude. Einen großen Anteil daran hatte sicher der Lebensstil deiner Eltern, die als Aussteiger in einen verlassenen Bauernhof gezogen sind und neben euch 7 leiblichen Kindern auch noch Pflegekinder aufgenommen haben. Beschreib doch mal, wie war das Leben so auf diesem ehemaligen Bauernhof?
Ja, also es war herrlich. Also ich bin wirklich mitten in der Pampa im Wald im Sauerland aufgewachsen und wir hatten noch nicht mal eigentlich eine richtige Hausnummer, was wirklich so abgelegen war, und wir mussten jeden Morgen an fast einen Kilometer zum Bus rennen. Also es war wirklich abgelegen. Ich bin aufgewachsen mit meinen Geschwistern und der Ernst des Lebens, der bei uns wohnte, es war ein älterer Mann, Alkoholiker, der sein ganzes Leben eigentlich völlig durch den Alkohol zerstört hatte, aber ich habe den geliebt. Er war wirklich sehr, sehr hässlich und nicht besonders anziehend. Der hat immer so ein Gebiss und mir auch immer ein bisschen Angst gemacht mit seinem Gebiss und hat eigentlich nur Unsinn im Kopf gehabt, aber das war eigentlich so mit einer meiner besten Freunde. Wir sind da sehr unbeschwert aufgewachsen, eben viel im Wald gespielt. Meine Mutter hat auch nicht Angst, wenn wir abends mal nicht pünktlich nach Hause kamen. Ich habe viel zu viel Fantasie abbekommen und von daher war natürlich der Wald für mich irgendwie auch so ein Abenteuerspielplatz. Und ich habe viel mit meinem kleinen Bruder und ein paar Jungs aus der Nachbarschaft in Anführungsstrichen gespielt und also es war extrem unbeschwert. Ich hatte nie Angst irgendwie und gleichzeitig hatten wir diese kuriosen Gestalten bei uns, wo ganz klar war, also auch die Pflegekinder, die haben echt viel, viel schlimme Sachen erlebt. Und das war so eine Ambivalenz, aber die war für mich als Kind gar nicht so komisch, das war normal. Also mit so vielen Freaks zusammen mich eingeschlossen. Das Leben war sehr spannend und wir haben ja auch keinen Fernseher gehabt und viel gelesen und ich habe Geschichten geliebt und das Leben war wie so ein Abenteuer, also es war großartig.
Was sind deine Eltern so für Typen, dass man sowas sich aufhalst? Also ich meine, ich sag mal, viele Kinder zum einen, aber dann noch eben Pflegekinder und nicht nur die einfachen in Anführungszeichen, also wirklich weißen Kinder, Kinder von Prostituierten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Auch Drogensüchtige insgesamt, die mit dabei waren auf diesem Hof. Und also hattest du jemals das Gefühl, dass du selbst vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit dadurch bekommen hast von deinen Eltern? Oder wie sind die damit umgegangen, dass sie es quasi allen recht machen?
Also meine Eltern sind Menschen, klar, durch die Nachkriegszeit geprägt, aber auch sehr stark von Georg Müller, der dieses Waisenhaus gebaut hat und auch, also einfach von Wilhelm Busch. Also mein Papa hat sich durch den bekehrt und mein Papa hat meiner Mama auf dem Friedhof einen Antrag gemacht. Also das ist schon speziell.
Auf einem Friedhof?
Ja, die wollten wirklich auf Gott vertrauen und haben wirklich ohne, also die hatten auch nichts, die hatten kein Geld und die haben das auch nicht sich ausgesucht, sondern einfach, die sind durch die Straßen mit offenen Augen gegangen und haben einfach das Elend gesehen und wollten irgendwas für die jungen Leute und die Jugendlichen machen. Hm. Und haben dadurch auch Probleme bekommen, auch von Christen. Also, dass man sich so engagiert auch für die Verstoßenen, das hat nicht immer Applaus gegeben. Und meine Eltern sind sehr starke Charaktere, sehr glaubensstarke Menschen, aber auch... meine Mama ist eigentlich eine Künstlernatur, also auch eine sehr interessante Mischung von Menschen. Und die haben halt echt ohne viel Kapital das gemacht im Vertrauen auf Gott. Und dann lag da auch, manchmal kam dann auch eine Frau und hat ein Kind da sozusagen fast abgelegt, sodass die sich gar nicht aussuchen konnten. Und damals war es noch nicht so bürokratisch. Ne? Heute ging das ja gar nicht. Also früher war das ja echt so. Dann kommt da ein Kind, auf einmal kommt das nächste und du kannst dich gar nicht mehr retten. Und die haben halt Freizeiten gemacht, wo es auch noch keine richtigen Toiletten gab und so. Und also das war alles sehr provisorisch und die hatten einfach viel Liebe für die Menschen und für Gott und haben das gemacht. Und ich glaube, die sind da auch so ein bisschen, also meine Mutter vor allem hat Unmenschliches geleistet, 7 Kinder auf die Welt zu bringen und dann noch so viele. Also ich habe mich immer gefragt, wie die das packt. Hm. Und ich habe mich schon oft, auch weil ich die Zweitjüngste bin, ich hatte schon so ein Aufmerksamkeitsdefizit, ein bisschen das Gefühl, wo ist mein Platz. Aber ich war auch eine Rampensau und habe dafür gesorgt, dass man mich irgendwie beachtet. Das war von klein auf so. Also da habe ich schon irgendwie immer versucht, ja, dass mich meine Eltern auch wahrnehmen. Das war sicherlich ein Kampf manchmal, ja.
Mhm. Deine Eltern haben Schönheitsstandards rigoros abgelehnt. wie kann ich mir das vorstellen?
Aber das war wirklich für meinen Vater der größte Horror zu erleben, dass mir das mal wichtig ist. Also mein Papa, der läuft wirklich rum, also er nimmt mir das bestimmt nicht böse. Lagerfeld hat ja immer gesagt, wer in Jogginghosen rumläuft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dieses Foto hat irgendwer meinem Papa auch mal geschickt. Weil er tatsächlich am liebsten in Joggingklamotten rumläuft und wirklich nicht will, dass man ihn, also dass das Äußere zählt. Also er will am liebsten, dass man nur darauf achtet, was ist im Herzen und das Äußere ist komplett unwichtig. Und man soll auch als Frau vor allem nicht darauf achten, weil man dann dadurch ablenkt und Schönheit soll nicht eben äußerlich sein und auch vor allem nicht auffällig. Also zum Beispiel Fingernägel irgendwie lackieren oder Ohrringe, das war schon als Kind schon so eine Sache. Nee, das macht man nicht. Also ich bin da schon sehr, sehr konservativ erzogen worden, ja.
Du hast ja dadurch jetzt keine leichte Schulzeit gehabt, ein Stück weit. Ne? Wir kommen ja noch drauf zu sprechen. Kannst du aber deine Eltern in dem Punkt heute besser verstehen oder würdest du sagen, sie haben vieles richtig gemacht, aber an dem Punkt sind sie vielleicht übers Ziel hinausgeschossen?
Ja, vor allem meine Mutter ist eigentlich eine sehr schöne Frau und hat sich auch immer sehr schön gekleidet früher. Deswegen ist das so witzig. Also ich glaube, meine Eltern wollten vor allem, dass wir Menschen werden, die aufs Innere achten bei anderen und bei uns selbst und nicht übers Äußere gehen. Und ich glaube, da haben sie alles richtig gemacht, nur indem man das Äußere so komplett trennt. Also sagt, das ist gar nicht wichtig. Das finde ich schon, dass es zu extrem war für mich jetzt. Also ich erlebe das heute noch so, dass ich manchmal nicht genau weiß, welche Bedeutung gebe ich dem jetzt. Also ich finde das nicht so einfach zu trennen für mich selber. Was ist überhaupt Schönheit? Wie wichtig ist mir das? Ist es wirklich die Schönheit oder ist es eher eine Anziehungskraft? Also wie definiere ich das überhaupt? Und was ist letztendlich das, was mich an anderen oder mir selbst irgendwie fasziniert, ne? Das ist ja immer diese Frage irgendwo, was ist denn schön? Mhm. Und ich finde halt, Gott hat die Welt so schön. Ich meine, wenn dem das egal wäre, hätte er 3 Bäume hingestellt und 2 Farben gemacht. Deswegen finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich kämpfe selber mit dem Thema. Mhm. Ich glaube aber, sie haben vieles richtig gemacht. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass sie es so gemacht haben und nicht im anderen Gegenteil. Weil ich glaube, dann wäre ich heute ein ganz furchtbarer Mensch.
Okay, also bist du ihnen dann doch unterm Strich dankbar. Ja. Und ja, du hast anscheinend eine sehr bewegte und unterm Strich sehr, sehr positive Kindheit gehabt. Und dann kam aber dieses Erlebnis, dass ein Mädchen, mit dem du dich kurz vorher befreundet hattest, ermordet wurde. Mhm. War das der Tag, an dem deine unbeschwerte Kindheit vorbei war?
Ja, auf jeden Fall.
War das zum ersten Mal, dass du so plötzlich mit dem Thema Tod konfrontiert wurdest?
Mhm. Also es sind eigentlich 2 Dinge, die da zusammenkamen. Einmal eben das Mädchen, und wir waren ja echt noch ganz, ganz jung, auf dem Weg zur Eisdiele von einem Mann, ja, vom Fahrrad gestoßen wurde. Und der hat die dann mit einer Flasche, hat ihr den Schädel zertrümmert und die lag noch eine Nacht in der Scheune und ist dann elend verrückt. dass Gott das zulässt, dass er nichts macht, dass er doch die Kinder lieb hat und sie da sterben lässt. Das war für mich so ein Moment, wo ich das erste Mal im Leben, nicht das erste Mal, aber zum ersten Mal die Konsequenzen davon spürte. Was heißt das dann, wenn das passiert? Dann ist meine Welt nicht mehr sicher. Dann kann mir das auch passieren. Und was ist das dann für ein Gott, wenn er doch die Kinder lieb hat? Und was sind das für Menschen und vor allem mein Männerbild auch? Also bis dahin war ich immer eher auch mit Jungs immer viel am Spielen und ich habe nie damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Das hat schon viel bewegt und der Tod meines Großvaters dann, der dann auch irgendwann kam. Also das war so die Kombi, dass auf einmal ein Mensch weg ist und dass ich überhaupt nichts in meiner Hand habe und dass ich Gott nicht ausrechnen kann.
Als Reaktion auf das Erlebnis hast du begonnen, dich abzuhärten, den Schutzpanzer zuzulegen. Wie hat sich das ausgewirkt?
Erstmal bin ich dann nachts durch die Wälder gerannt, weil ich keine Angst haben wollte. Ich habe viel Angst vor der Angst und das hatte ich schon immer.
Angst vor der Angst?
Ja, Angst vor der Angst. Okay. Ich finde es schlimm, wenn ich mich fürchte und wenn ich nichts dagegen machen kann oder wenn ich, ja, einfach Angst vor der Angst. Das heißt, ich habe eine riesige Angst davor, Angst zu haben. Also das ist ein bisschen, hört sich ein bisschen komisch an, aber ich will keine Angst haben. Und wenn ich einen Grund zur Angst habe, will ich dem irgendwas entgegensetzen. Das heißt, ich muss dahin, wo die Angst ist. Also ich habe dann später auch mit Höhenangst sowas gemacht wie Tandemspringen oder auch in den Alpen gerannt. Also ich habe immer versucht, die Angst auszuhebeln, bevor die mich findet. Und das heißt, ich bin wirklich nachts durch die Wälder gerannt. Ich habe angefangen, ja auch zu reagieren. Also wenn mich dann jemand von hinten angefasst hat, habe ich ganz anders reagiert als vorher. Einfach, weil ich auf einmal merkte, du musst auf dich aufpassen. Es passt keiner auf dich auf. Du bist irgendwo alleine. Und das war eben auch in Kombi mit viel Mobbing auf dem Weg zur Schule. Also es waren viele Dinge, die da zusammenkamen, wo ich einfach gemerkt habe, nee, du lebst nicht im Narnia-Land, wo alles schön ist und das Leben ist hart. Und wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, macht's kein anderer. Und das war so eine Verkettung von Dingen. Und ich habe halt wirklich angefangen, aktiv gegen Angst was zu machen. Und vor allem diesen Panzer. Ich bin eigentlich sehr impulsiv und man sieht sofort, wie es mir geht. Und dann habe ich angefangen zu verstecken, was ich fühle, weil ich gemerkt habe, auch das kann Angst machen, wenn andere wissen, wie es mir geht.
Hat auch deine Hochsensibilität mit dazu beigetragen?
Wahrscheinlich, aber davon wusste ich ja damals noch nichts. Ich wusste nur, dass ich komisch bin, aber nicht warum, ja.
Ja, du hast es ja schon angesprochen, also Mobbing kam dann auch noch dazu, hast du auch erlebt. Also warst da dann spätestens da mit deiner unbeschwerten Kindheit wirklich endgültig vorbei oder hattest du schon auch noch irgendwie diese schönen Momente? Also ich habe irgendwie so wahrgenommen, zu Hause war es ja doch irgendwie auch eine gewisse Oase für dich oder war das dann doch nicht mehr so?
Es war zweigeteilt. Also immer wenn ich dann im Schulbus saß, begann sozusagen die andere Welt. Ich habe in zwei Welten gelebt. Die Welt zu Hause, wo ich meine Fantasie hatte, wo ich im Wald irgendwie komplett wirklich im ganz anderen Leben war. Ich war ein anderer Mensch. Also man hätte mich auch nicht erkannt. Ich war eigentlich zwei Wesen in einem Körper. In der Schule war ich sehr schüchtern, sehr zurückgezogen. Ich war auch sehr schlecht. Ich habe auch meine Hausaufgaben nicht gemacht, was gar keiner gemerkt hat lange Zeit. Sehr schlechte Noten gehabt in vielen Fächern. Ich war wirklich ein ganz anderer Mensch. Ich habe mich nicht gewehrt. Also auch eben auf diesem Weg zur Schule, wo mir ein Junge wirklich jeden Tag gesagt hat, du bist hässlich und du bist doof und du bist dumm und Sachen gesagt hat, die ich jetzt nicht sagen will, aber die sehr weh getan haben. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich saß da wie eingefroren. Und zu Hause hatte ich eine große Klappe. Ich habe den Jungs gesagt, wo es lang geht. Ich hatte immer die besten Ideen. Ich hatte ganz viele Freunde. Also es war, als wäre ich zwei Personen. Und ich habe aber nicht drüber geredet. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Und deswegen war es so schwer. Je länger man in diesen zwei Welten lebt, desto komischer werden die ja irgendwann auch für einen selber. Ne? Und man kriegt die nicht zusammen.
Also in deinem Buch Ab morgen bin ich schön, da schreibst du über verschiedene Taktiken, wie man jetzt mit solchen Situationen umgehen kann. Und an einer Stelle sagst du, naja, oft verlagern wir das Problem auf eine körperliche Ebene mit Hungern, Fressattacken oder Ritzen. Letzteres war es ja Gott sei Dank bei dir nicht. Aber was war denn deine Taktik?
Ja, also ich hatte wirklich mehrere. Also das Einfrieren, also dieses, ich tue so, als höre ich nichts. Das hat aber gar nichts gebracht eigentlich. Manchmal denke ich so im Nachhinein, ich hätte ihm einfach mal auf Deutsch in die Fresse hauen sollen. Aber das hätte auch nicht geholfen. Aber ich habe wirklich versucht, das zu ignorieren, mich einzufrieren. Totstellen, ne? Gibt es ja auch bei Käfern. Man schmeißt sich auf den Rücken und stellt sich tot. Das habe ich versucht. Dann später die Flucht nach vorne, also sofort aggressiv. Das war eher zu Hause. Wenn mich da jemand irgendwie angeraunzt hat oder so, oder eben irgendwie ich das Gefühl hatte, ich hatte sehr schnell das Gefühl, mir will jemand was. Und dann war ich sehr schnell aggressiv. Dann ja, habe ich teilweise so eine Kühle versucht auszustrahlen, einfach als wenn mir das gar nichts ausmacht. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als einfrieren. Also ich habe wirklich verschiedene Sachen ausprobiert. Das Einzige, was ich eben nicht gemacht habe, war darüber zu reden. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die hätte ich mal kommen sollen. Ne? Aber ich habe halt immer versucht, es irgendwie anders oder mit mir selbst zu lösen. Ja.
Du warst bis zur 10. Klasse letztendlich ein ängstlicher Mensch, auch wenn man das dir von außen nicht ansah. Mhm. Wie hätte man vielleicht doch erkennen können, dass du eigentlich Angst hattest?
Ich glaube, wenn man gelesen hätte, was ich geschrieben habe, also ich habe ja schon mit 4 Jahren angefangen zu schreiben, weil es für mich auch immer eine Flucht war irgendwo und eine Möglichkeit, alles zu verdauen, auch das Herz zu befreien, wenn es zu schwer war. Ich glaube, ich habe es aber auch nie jemanden lesen lassen oder selten lesen lassen. Ich glaube, man hätte es merken können, weil ich eben auch mich doch verändert habe. Also ich wurde immer schroffer, ich wurde immer extremer, ganz fröhlich oder ganz traurig. Dazwischen gab es nicht viel. Aber ich glaube schon, dass ich auch durch meine Art es den Leuten schwer gemacht habe, zu merken, wie es mir wirklich geht. Eben weil ich nicht wollte, dass die wissen, wie es mir geht. Man hätte es merken können, auch an den Bildern. Also meine Eltern haben es dann gemerkt an den Bildern, die ich gemalt habe. Die waren ziemlich düster. Okay. Die haben das schon gemerkt, aber sie wussten auch nicht so, es war echt nicht so einfach, mit mir umzugehen, muss ich echt ehrlich sagen, es war nicht so einfach.
Ich meine, ich habe die Frage natürlich auch deshalb gestellt, weil es gibt mit Sicherheit heute wahnsinnig viele andere Fälle, wo es ähnlich ist, ne? Und wo wir es einfach nicht sehen.
Ja.
Und ich mich natürlich auch frage, wie können wir uns dafür sensibilisieren, das in dem anderen wahrzunehmen, wenn es dem nicht gut geht?
Ja. Also was ich super finde, ist, wenn Eltern mit ihren Kindern nach der Schule Zeit verbringen und fragen, wie war's, was hast du erlebt, wenn das normal ist. Wenn man das von klein auf macht, ist es ja normal, drüber zu reden. Wenn man dann irgendwann damit anfängt, dann ist es irgendwie unnatürlich, weil man hat es nie gemacht. Ne? Also meine Eltern haben das schon versucht, aber es war so viel los bei uns zu Hause, dass die das einfach nicht so mitgekriegt haben. Und bei 7 Kindern ist es auch irgendwie schwer. Ne? Mein älterer Bruder ist 5 Jahre älter. Dieses einfach immer nach der Schule, das als Tradition zu haben, drüber zu reden. Alle, dass alle erzählen, wie war denn der Tag und so, dass es normal ist, drüber zu reden. Ich glaube, dann wäre es vielleicht besser gewesen, so im Nachhinein. Oder das würde ich jetzt denken, das hätte vielleicht ein bisschen geholfen. Aber ich kann jetzt ganz ehrlich nicht sagen, ob meine Eltern das nicht doch versucht haben. Und ich war einfach nur total dagegen, überhaupt was zu sagen. Das kann ich im Nachhinein nicht mehr so genau sagen.
Klar, ist Retrospektive immer schwierig, ja. Du hast mit 15 Jahren in dein Tagebuch geschrieben, du hast es in deinem Buch abgedruckt, deswegen bin ich so frei, das vorzulesen. Wenn ich erstmal schön bin, werden mich alle mögen und ich mich selber auch. Und wenn ich mich endlich selber mag, wird das Leben einfach sein. Und dann wird auch dieses Loch verschwinden, dieses nagende Zweifeln an allem. Woher kam bei dir die Vorstellung, dass Schönheit der Schlüssel zu einem tollen Leben sei?
Ja, das ist ja Beobachtung, ne? In der Schule, die schönen Mädchen sind die beliebtesten, die haben auch eigentlich die coolsten Freunde, die haben es leicht. Schöne Menschen sind erfolgreich, schöne Menschen kriegen einen guten Job. Ja, schöne Menschen kriegen schöne Freunde, also einen schönen Partner oder einen erfolgreichen Partner. Ich hatte immer das Gefühl, egal wo ich hingucke, die Schönen gewinnen am Ende, nicht die Netten. Hm. Und ja, mein Leben war halt eben, ich meine, ich bin wirklich rumgerannt wie der letzte Schlunz. Mir war es auch eigentlich egal, wie ich aussehe. Also als lange, lange Zeit war es mir wirklich egal. Und wo ich dann aber merkte, nee, ich tauge in der Schule nichts. Ich werde gemobbt, ich werde fertig gemacht. Ich muss eigentlich schön sein, damit ich mein Leben als gelingendes Leben bezeichnen kann. Und deswegen muss ich schön sein. Es gibt gar keinen anderen Weg. Weil ich bin nicht hochintelligent. Das werde ich nie sein. Ich muss schön sein. Dann wird es noch was. Und das hat mich ja auch dazu gebracht, dass ich dann die Schule gewechselt habe und kompletten Identitätswandel vollzogen habe, weil ich fest davon überzeugt war, dass man nur als schöner Mensch Erfolg, Liebe und Anerkennung kriegt.
Also ich frage mich jetzt so, okay, du hast das aus der Beobachtung heraus erkannt. Haben die Medien dabei auch eine Rolle gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Filme. Also ich meine, das ist ja, egal wo du hinguckst, ich meine, heute ist es noch extremer mit Instagram und Co. Mhm. Aber du siehst ja immer nur die Menschen in ihrer Perfektion. Ich habe nicht wahrgenommen, dass man filtert, dass es sowas wie Weichzeichner gibt beim Film oder beim Fernsehen, dass man mit Make-up einen Menschen so umgestalten kann, dass man ihn kaum wiedererkennt. Ne? Also ich habe mir nicht angeguckt, wie die wirklich aussehen, die Stars. Ich habe geglaubt, die sind so schön, wie die dargestellt werden. Und das haben wir alle geglaubt. Also ich habe auch in meiner Schule, klar gibt es da auch welche, die waren einfach hübsch, aber die haben sich auch schön gemacht. Das war nicht so, also ich habe nicht wahrgenommen, dass die auch eine andere Seite haben. Ich habe immer gesagt, die sind halt schön und die anderen sind halt hässlich. Und genauso ist es im Film. Es gibt die Schönen, es gibt die Hässlichen und die Schönen gewinnen.
So, mit 16 wolltest du dann auch zu diesen Schönen gehören und dann kam die Tabitha 2.0, wie du selber sagtest. Neuer Kleidungsstil, gefärbte Haare, Schminke. Brachte dir das dann den gewünschten Erfolg?
Ja, also ich habe tatsächlich in der neuen Schule, ich war sofort eine von den beliebtesten, meine Noten wurden besser, witzigerweise. Also ich wurde auch...
Wie ist da der Zusammenhang?
Also ich glaube, die Schule war einfach, also ich war ja vorher auf so einem privaten Gymnasium mit bilingualen Zweig, das war schon anstrengend.
War das deine Entscheidung oder die von deiner
Eltern?
Ja,
nee, ich wollte nicht mehr. Ich wollte nach der 10. Klasse nicht mehr.
Ich meine, dass du auf diesem Gymnasium warst vorher.
Ja, das war so, meine Geschwister waren vorher auch alle da, ne? Und ich war auch stolz, ich bin immer noch sehr stolz und ich wollte halt auch nicht auf eine andere Schule und dann auch noch die Dumme sein. Okay. Ich wollte dann auch dahin, wo meine anderen Geschwister waren. Was nicht einfach ist, weil wenn man so intelligente Geschwister hat, dann kann man nur verlieren. Also ich weiß noch, mein Physiklehrer sagte, alle von dem Mühnes waren schlau. Naja, außer Tabitha.
Ui.
Ja, genau.
Nee, nicht schön,
Das war nicht schön. Nee, und ich habe dann auch in der neuen Schule die Chance gehabt zu beweisen, dass ich nicht dumm bin. Also ich wollte eigentlich beweisen, dass ich nicht dumm bin, dass ich schön bin und dass ich beliebt sein kann und dass ich was Besonderes. Ich wollte vor allem was Besonderes sein. Das wollte ich schon immer. Und dann habe ich wirklich gute Noten. Ich war mit die Klassenbeste, ich war mit die Beliebteste. Ich habe auf einmal gemerkt, dass mich die Jungs anders angucken. Und es lag wirklich daran, dass ich einfach... Haare komplett wasserstoffblond gefärbt. Ich hatte ganz lange Haare, habe mich geschminkt, auch mein Essverhalten geändert, mehr Sport gemacht und auf einmal war ich schön. Und das ist ziemlich schräg gewesen, weil ich ja auch gleichzeitig merkte, okay, ich bin ja noch derselbe Mensch, ich bin nur anders verpackt und auf einmal reagieren alle Menschen anders. Was heißt das dann für mich und für alle? Also es war schon ziemlich komisch auch. Aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, besser klarzukommen, sagen wir mal so.
Hallo, ich bin Deborah Höhli und zusammen mit zwei Freundinnen habe ich den Newsletter Mutterseelen gestartet. Denn ja, Muttersein kann wunderschön, aber eben auch sehr herausfordernd sein. Und genau das teilen wir mit dir im Newsletter Mutterseelen. Als Mutter bist du herzlich eingeladen, dich einmal pro Woche ermutigen und inspirieren zu lassen. Ich glaube, dass so Raum für echte Begegnung entstehen wird. Du findest uns auf mutterseelen.de. Ich freue mich auf dich.
Neuerdings bin ich, Daniel Höhli, auch als Coach unterwegs. Die Jahre davor waren für mich voller Krisen und ich habe gemerkt, wie mir die anderthalbjährige Coaching-Ausbildung weitergeholfen hat. Und jetzt kannst auch du davon profitieren. Melde dich bei mir, wenn du dich und andere besser verstehen willst, wenn du Grenzen überwinden willst, wenn du dich fragst, was als nächstes dran ist. Dann bin ich gerne für eine kurze Zeit dein Wegbegleiter, der dich weiterbringt. Du findest mich unter holy.coach. Ich würde gerne noch eine Frage so in den Kindheit-Jugend mit reinbringen wollen. Und zwar, du hast einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und Freiheitsdrang. Woher würdest du sagen, kommt das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt auch, weil ich so viel Fantasie habe. Und weil ich von Anfang an auch eher ein Junge sein wollte. Also ich habe Fußball gespielt. Ich wollte immer stärker sein als die anderen und schneller sein. Und natürlich ging das nicht immer so. Aber ich wollte immer Grenzen überwinden. Ich habe es nicht hingenommen, dass das, was man sieht, alles ist. Ich fand die Erwachsenen ziemlich primitiv, weil die nicht die Möglichkeit hatten, ihre Fantasie zu nutzen. Und ich finde, in der Fantasie hat man Freiheit. Da kann man fliegen, da kann man tauchen. Ich glaube, auch im Himmel können wir fliegen und tauchen. Ich freue mich jetzt schon darauf. Also ich habe irgendwie diesen Freiheitsdrang immer schon gehabt. Woher der kommt, weiß ich nicht. Vielleicht auch durch die Bücher, die ich gelesen habe. Ja, vor allem durch diese extreme Wucht an Fantasie. Ich weiß aber nicht, wo die herkommt. Die war bei mir schon immer da.
Ja, vielleicht hat die Gott einfach nicht reingelegt.
Wahrscheinlich, mit so einem Obelix-Effekt oder so.
Ja, ist doch schön. Ja. Was deine Schulzeit anbelangt, du gingst Jahre später als Klassenbeste von der Schule und fingst dann an, Medienwissenschaften zu studieren. Und dann kam die MGO, Miss Germany Organisation, wenn ich es richtig, Englisch, Deutsch, wie auch immer. Wir haben jetzt nicht gar nicht die Zeit, alles im Detail zu besprechen, aber mich würde schon interessieren, welche Erfahrung hat dich in dieser Zeit am stärksten geprägt?
Puh, in der Modelzeit oder in der Schauspielzeit?
Schon eher in der Modelzeit erstmal.
Am meisten geprägt haben mich zwei Dinge. Ich wurde ja erstmal da sozusagen angeheuert, weil ich Spanisch und Englisch sprechen konnte. und ich dann halt als Betreuerin vor allem vor Ort Erfahrung sammeln sollte. Was ich super fand, weil ich das sehr spannend fand, diese ganze Mystery Omni-Organisation. Ein Moment war, wo ich, und ich dachte ja immer, ich bin nicht schön und die waren alle so perfekt, die Mädels. Wie ich dann die Miss, ich will jetzt nicht sagen, von welchem Land sie kam, auf jeden Fall habe ich 3 Mädels auf dem Klo gefunden. Alle waren am Heulen und eine war am Kotzen und die waren völlig verzweifelt, weil sie mit sich selbst nicht klarkommen, nicht schön genug sind und Angst haben, auf dem Laufsteg zu gehen, weil die eine sagte, sie hat jetzt wieder 1 Kilo zugenommen. Es war Drama und die waren am Heulen, als wäre gerade die Mutter gestorben. Und dann habe ich gedacht, meine Herren, selbst die haben genau die gleichen Probleme wie du. Und das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und der andere Moment war, wo wir im Casino waren mit ziemlich vielen reichen Leuten und dann gab es noch irgendwie eine Aftershow-Party. Auf jeden Fall kam dann so ein Typ, ein schwerreicher Mann, zu dem Chef der NGO damals und fragte ja, von wo kommt die denn? Und guckte mich an. Also der wusste nicht, dass ich nicht eine von den Models bin. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, du kannst es doch, weil wenn der denkt, du bist eins von den Supermodels da, vielleicht kannst du es doch schaffen. Und danach wurde ich auch eingeladen, quasi die Miss Germany zu vertreten bei einem Contest. Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, auf der einen Seite, wir sind alle gleich, wir haben alle die gleichen blöden Probleme mit uns, egal wie perfekt wir sind. Und das andere war, okay, du kannst doch dazugehören, du bist doch gar nicht so hässlich, wie du denkst. Also diese beiden Momente, glaube ich, waren das so. Und gleichzeitig habe ich echt Probleme gehabt. Ich konnte meinen Körper überhaupt nicht leiden. Und dann mit ja wirklich Bademoden auf dem Laufsteg rumzulaufen, das war für mich die größte Erniedrigung meines Lebens. Also ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt wie da. Es war furchtbar. Ich habe auch echt lange Stunden gebraucht, um mit mir zu üben, wie man über einen Catwalk geht, weil ich laufe immer noch wie ein Fußballer. Das ist echt schwierig.
Also kein Wunder, dass du jetzt dann auch da nicht hängen geblieben bist, sondern auch da ging es dann in einen anderen Bereich. Bevor wir dazu kommen, habe ich ein Spiel mitgebracht, das ich gerne mit dir spielen würde, das berühmt-berüchtigte AB-Spiel.
Ach du Schande, ich bin gespannt.
Genau, ich habe 37 Fragen, ich glaube, wir sind in knapp 3 Minuten durch.
Ach du Schande, jetzt machst du mir Angst.
Und du darfst 4-mal weiter sagen. Ich sag dir Begriffe wie jetzt zum Beispiel Eis oder Schokolade und du antwortest mit einem der beiden Begriffe, der dir eben mehr zusagt, ja, oder notfalls mit weiter.
Gut.
Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Snooze oder Aufstehen?
Aufstehen.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Keine Zeit.
Helm oder kein Helm?
Kein Helm.
Alt oder neu?
Neu.
Urlaub oder arbeiten?
Oh, Urlaub.
Faulenzen oder schaffen?
Schaffen.
Chaotisch oder ordentlich?
Chaotisch.
Das kam wie aus der Pistole geschossen. Berge oder Meer?
Berge.
Stadt oder Land?
Oh, Land.
Sauerland oder Siegerland?
Sauerland.
Delhi oder Leipzig?
Leipzig.
Fliegen können oder unsichtbar machen?
Unsichtbar machen.
An oder aus?
Nee, ich muss fliegen, fliegen.
Fliegen, okay. An oder aus?
An.
Online oder offline?
Offline.
Facebook oder Instagram?
Gar nichts von beiden.
WhatsApp oder anrufen?
Anrufen.
Fleisch oder vegetarisch?
Vegetarisch.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Keine Wurst.
Bio oder regional?
Bio.
Schokolade oder Gummibärchen?
Gummibärchen und Schokolade.
Flugscham oder Zugstolz?
Flugscham.
Reisen oder zu Hause?
Reisen.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Optimist oder Pessimist?
Pessimist.
Optimist oder Realist?
Realist.
Fernsehen oder Netflix?
Oh, das ist beides furchtbar. Muss ich mich wirklich entscheiden? Weiter.
Genau. ARD oder ZDF?
ARD natürlich.
Lesen oder schreiben?
Lesen und schreiben, beides.
Okay. Wir lassen das durchgehen.
Es ist nicht ganz fair, ne?
Ist ja. Okay. Buch oder E-Book?
Buch.
E-Book oder Hörbuch?
Hörbuch.
Hörbuch oder Podcast?
Da ist jetzt schwierig. Hörbuch.
Mit Sari auf Safari oder ab morgen bin ich schön?
Mit Sari auf Safari.
Pflaume Flodderich oder Speckkäfer Speckidu?
Speckkäfer Speckidu.
Kommen wir noch drauf. Schönheit oder Glück?
Boah. Dann eher Schönheit.
Schönheit oder Zufriedenheit?
Zufriedenheit.
Schönheit oder Freude?
Freude.
Alright, wir sind durch. Du musst es nur einmal weiter sagen und hast, glaube ich, 3-4 Mal geschummelt, aber.
Ja.
Schokolade oder Gummibärchen, beides. Okay, so. Schönheit. Was ist eigentlich schön, fragst du dich in deinem Buch und antwortest direkt. Vor allem ist Schönheit 1 relativ. Ich selbst habe das jahrelang auch geglaubt, würde dir aber ehrlicherweise an der Stelle heute widersprechen wollen. Durch den Grafikdesigner Stefan Sargmeister habe ich gelernt, dass es sehr wohl auch absolute Schönheit gibt. Gerade das Taj Mahal, das du ja schon mehrmals gesehen hast, ist das beste Beispiel dafür. Es gibt vermutlich niemanden, der davor steht und sofern es jetzt nicht in Nebel verhüllt ist, sagen würde, boah, ziemlich hässlich.
Jetzt muss ich lachen. Ich fand es nämlich gar nicht so toll.
Oh. Ist das so? Okay, dann hast du Stefan Sargmeisters Beispiel zunichte gemacht, das ich mega einleuchtend fand.
Es tut mir sehr leid. Bitte fahr fort. Ich bin sehr gespannt.
Also meine Frage ist einfach nur, also ich glaube schon, sagen wir mal, vielleicht Kölner Dom trifft bei dir zu. Das wäre jetzt bei mir so dieses, ich habe das Taj Mahal noch nicht gesehen, aber beim Kölner Dom dachte ich auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand davor steht und sagt, boah, ziemlich schäbiges Ding. Und deshalb, glaube ich, ist es zumindest wichtig, nochmal zu sagen, okay, was meinst du mit relativ?
Nein, das ist ein super Beispiel, weil das ist tatsächlich so, dass egal ob Kölner Dom oder Taj Mahal, man steht davor und staunt. Man staunt und man sucht nicht nach Fehlern, außer man ist Tabitha Bühne.
Du hast nach Fehler gesucht.
Nein. Nee, ich bin wirklich ein komischer Mensch. Ich habe halt eben so viel Fantasie, dass ich mir manchmal die Dinge so schön vorstelle, dass mich die Realität da gar nicht so begeistert. Das ist ziemlich bedauerlich. Beim Taj Mahal war es wirklich so, dass wir das erste Mal kamen und es war total im Nebel. Und ich habe mir eine eigene Geschichte mit dem Taj Mahal, die ist ein bisschen schräg. Und nee, das Taj Mahal ist schon sehr, sehr schön, das stimmt schon. Ich glaube auch, dass Kunst nah dran kommt an das Perfekte manchmal. Ich will auch gar nicht Fehler suchen bei Schönheit. Ich finde, das macht Schönheit aus, dass man eben nicht Fehler sucht. Dass man davor steht und staunt wie ein kleines Kind und einfach nur sich freut, das zu sehen und nicht analysiert und guckt, wo ist jetzt irgendwie was, was ich besser machen könnte. Das hasse ich nämlich auch bei Menschen, dass dieses ständige Fehler suchen. Schönheit ist deswegen, glaube ich, relativ bei Menschen, weil sie einfach vergeht und weil sie abhängig ist von vielen Faktoren. Ein Beispiel, das vielleicht sich komisch anhört, aber mein eigener Mann, ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Als ich meinen Mann kennenlernte, fand ich ihn nicht so schön. Also ich habe mich nicht in ihn verliebt, weil er so schön ist, obwohl er ein schöner Mensch ist. Je länger ich ihn kenne, desto schöner finde ich ihn. Und das widerspricht allem, was meine Geschichte ausmacht. Ich habe mich früher immer erst in die Optik eines Menschen verguckt. Also wenn jemand schön war, dann fand ich den faszinierend. Ich fand nicht jemanden faszinierend und dann schön. Das hat es bei mir nie gegeben. Und deswegen, Schönheit ist halt wirklich was, was schon im Auge des Betrachters liegt, was viel abhängt von Kultur. Also zum Beispiel ich mit meiner weißen Haut war in Indien die Sensation. In Deutschland hat man mich immer gefragt, was mit mir los ist, ob ich nicht rausgehe oder was mir nicht stimmt. Es ist sehr abhängig von vielen Dingen. Und ob eine kleine Nase oder eine große Nase, ob helle Haut oder blonde Haare, es ist so abhängig auch von dem Land, in dem man sich gerade aufhält. Und das fand ich eben bemerkenswert. Und manchmal, das ist, finde ich, bei diesem Film Dirty Dancing so krass mit der Schauspielerin. Wie heißt sie? Jennifer Grey oder wie heißt sie? Ich glaube, so heißt sie.
Also auf jeden Fall die.
Ja, es lohnt sich auch nicht. Oh, jetzt kriege ich ganz viel Ärger von Frauen. Aber auf jeden Fall die Hauptdarstellerin, die hat die Rolle bekommen und die hat wirklich nicht so eine schöne, perfekte Nase, sondern so eine kleine Hakennase. Aber das macht das Gesicht einfach aus. Die hat die Hauptrolle da bekommen. Megastar geworden. Und dann hat die sich die Nase operieren lassen, um eben eine kleine, süße, perfekte Nase zu haben. Die hat nie wieder eine große Rolle gekriegt in ihrem Leben. Und das zeigt, finde ich, ganz gut, ja, was ist Schönheit? Perfektion? Nee, eben nicht. Also es ist für mich sehr schwer. Ich finde auch das Wort Schönheit ein bisschen schwierig, weil ich das oft nicht so greifen kann. Also ich finde es einfach zu sagen, was ich schön finde in Kunst oder wenn ich in der Natur bin, finde ich so viel Schönes. Bei Menschen finde ich es sehr viel schwerer zu sagen, was schön ist. Weil ich den Menschen nicht trennen kann. Körper, Seele, Geist, das spricht ja alles zusammen. Die Augen, Farbe, das, wenn in den Augen leuchten ist, das ist was ganz anderes. Das kannst du aber nicht klar benennen. Also ich finde es sehr schwer, über Schönheit zu reden. Ich finde es auch immer noch schwer zu sagen, was ich schön finde. Ich weiß, was ich nicht schön finde.
Ja, ich finde trotzdem, du hast das sehr schön erklärt. Also einen guten Punkt an der Stelle gemacht. In deinem Buch sagst du später, die Frage muss also lauten, wofür wird die Schönheit eingesetzt? Warum wollen wir schön sein? Und ist sie alles, was für uns zählt? Also letzteres kann ich ziemlich einfach mit Nö beantworten für mich. Aber was würdest du auf die zweite Frage, also warum wir schön sein wollen, antworten?
Ja, genau, das ist der Punkt. Ich wollte schön sein, um beliebt zu sein. Ich wollte schön sein, damit man mich mag. Ich wollte schön sein, dass man mich akzeptiert, vielleicht auch bewundert. Ich wollte geliebt sein. Und ich dachte, ich bin nur geliebt, wenn ich schön bin.
Also auf dieser Jagd nach Schönheit hast du es ja erst mit dem Modeln versucht, da haben wir schon drüber gesprochen, und dann mit dem Schauspielern. Ich würde fast vermuten, dein Höhe- und Tiefpunkt zugleich war vermutlich die Hauptrolle in einem Horrorfilm,
oh ja,
dessen Drehbuch du auch selbst geschrieben hattest, oder?
Ja, ja, das ist ziemlich skurril. Also ich hasse Horrorfilme, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, warum jemand Horrorfilme guckt. Ich habe dann angefangen, Horrorfilme zu gucken, weil ich wollte, ich hatte im Studium den Schwerpunkt Drehbuch schreiben und wurde dann auch gefragt, ob ich nicht ein Drehbuch für einen Horrorfilm schreiben könnte. Also es war ein Regisseur, der mich dann anschrieb. Wir hatten gerade für die Uni auch ein ziemlich gutes Drehbuch geschrieben und dann traf ich den und der sagte direkt, boah, du bist eigentlich genau die richtige Person für die Hauptrolle.
War das ein Kompliment oder wie fasst man das auf?
Ja, ich glaube, es war ein Kompliment. Ich habe hinterher gehört, dass ich ihn an seine Ex-Freundin erinnert habe. Das wird das Ganze irgendwie ein bisschen erklären vielleicht. Aber auf jeden Fall ist die Hauptrolle im Horrorfilm die weibliche, meistens die, die dann doch überlebt. Von daher war es wahrscheinlich doch ein Kompliment. Und ich hatte ja immer, das Thema Angst und Tod hat mich ja eh schon sehr immer mein Leben lang begleitet und sehr fasziniert auch. Und ich wollte halt einen Horrorfilm schreiben, der nicht so ein klassischer Horrorfilm ist, sondern ein bisschen so ein Psycho-Thriller-Horror-Gemisch war das dann. Hab dann die Hauptrolle auch bekommen, was ziemlich schräg war.
Wie alt warst du damals?
Da war ich, wie alt war ich da? 23 oder 22 oder so? Anfang 20, glaube ich.
Okay, ja.
Wir haben dann ein Jahr gedreht und wir haben es auch alle super verstanden. Das waren echt abgefahrene Schauspieler auch, die da mit waren. Sehr interessante Gespräche geführt. Wir hatten 3/4 des Films dann gedreht nach einem Jahr, waren fast fertig. Dann gab es aber immer mehr Streitereien, auch mit dem Finanzteams. Also der Regisseur und die Finanztruppe, die haben sich dann richtig in die Haare bekommen. Und irgendwann, wir hatten gerade eine Szene im Wald gedreht, eine richtig heftige Szene. Also ich habe wirklich Albträume selber gekriegt davon. Auf einmal steht dann der Regisseur im Wald mit einer Knarre und will sich erschießen. Und das war echt heftig und ich wusste nicht, was wir machen sollen. Und dann habe ich wir haben ihn davon abbringen können, er hat sich nicht erschossen. Wir haben uns dann zerstritten, also der Regisseur und ich, weil ich immer mehr auch Probleme bekam, weil ich immer zwischen den Fronten war mit den Schauspielern. Wir haben alle kein Geld verdient, wir waren alle echt fast pleite.
Also ihr seid kein einziges Mal dafür bezahlt
worden?
Nein,
wir sind nicht bezahlt worden, wir hatten alle ein Jahr investiert. Und auf einmal steht da der Regisseur und will sich erschießen und dann hat er das ganze Filmmaterial vernichtet. Der Film ist nicht fertig geworden, weil er das Filmmaterial vernichtet hat. Ich war komplett pleite, ich hatte keinen Film, ich hatte ein Drehbuch geschrieben. Ich habe gedacht, boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich war von der Uni gegangen dafür, also ich hatte ja auch durch das Modeln und so eine Pause gemacht von der Uni. Ich hatte keinen Abschluss, ich hatte keinen Film, ich war für mich selbst der komplette Versager. Also es war echt ein Tiefpunkt und ich war psychisch auch echt ganz schön durch. Und das endete damit, dass ich wirklich zu meinen Eltern fuhr und völlig, völlig fertig war, weil ich einfach nicht mehr wusste, wer bin ich jetzt? Ich habe komplett versagt. Also es fühlte sich damals für mich so an, als wenn ich bewiesen hätte, dass ich wirklich nichts tauge.
Also als du zu deinen Eltern nach Hause gekommen bist, mich hat das so ein bisschen erinnert, als du das auch im Buch beschrieben hast, wie der verlorene Sohn kommt nach Hause. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Es war in gewisser Weise auch so, dass ich eigentlich schon immer gewusst hatte, ich würde gern irgendwann nach Hause kommen. Aber ich will nicht nach Hause kommen als gebrochener Mensch. Ich will schon beweisen, auch meinen Eltern und auch allen anderen, dass ich schaffe, dass ich was Besonderes bin. Dass ich, dieses Christliche ist ja immer, man soll dienen und man soll Gott Freude machen und so. Ich wollte aber einfach nur mit meinem Leben irgendwas Großes machen. Ich wollte was Besonderes sein. Und dann so klein und gebrochen zurückzukommen, aber trotzdem zu merken, ich bin geliebt, das war für mich schon auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Aber es war für mich als doch stolzer Mensch auch sehr, sehr schwer, zurückzukommen.
Das heißt, es war genau das Gegenteil, was du dir eigentlich vorgenommen hattest. Wie sind deine Eltern damit umgegangen?
Meine Eltern haben sich sehr viel Sorgen gemacht, weil ich wirklich komplett, also ich war wirklich fertig. Ich hatte extreme Schlafstörungen in der Zeit. Ich habe teilweise echt nur 2-3 Stunden pro Nacht geschlafen. Ich war ziemlich schräg drauf. Ich hatte das Glück, dass wir einen Arzt in unserem Freundeskreis haben, der auch Christ ist, der sich um mich gekümmert hat, der sich mit mir getroffen hat, der mit mir geredet hat. Also meine Eltern haben zum Glück nicht viel auf mich eingeredet. Mein Vater ist mir die ganze Zeit immer nachgegangen. Mhm. Und das finde ich bis heute schön, dass er mich nicht allein gelassen hat auf diesem Weg, der wirklich nicht zu dem passte, wie meine Eltern sich meinen Weg vorgestellt hatten. Aber er ist mir nachgegangen. Deswegen ist es ein bisschen anders als beim verlorenen Sohn. Also mein Vater ist quasi immer wieder aufgetaucht, egal in welcher Kuhle, in welchem Loch ich war und hat gesagt, ey, wir haben dich lieb, Wir sind einmal zum Beispiel ganz lange spazieren gegangen auf so einem Truppenübungsplatz. Das weiß ich noch. Von daher ist er mir immer mal nachgegangen und hat mir immer wieder gezeigt, hier, wir sind immer noch da. Mein Vater hat jeden Morgen für mich gebetet. Der hat in seinem Sessel so eine richtige Kuhle gehabt von seinem Kopf, also wo ich immer dran erinnert wurde. Mein Papa steht jeden Morgen auf und betet für mich. Und deswegen ist es nicht so gewesen, dass er nicht mir nachgegangen ist, sondern ist mir nachgegangen. Und als ich dann nach Hause kam, haben sie mich ein bisschen auch in Ruhe gelassen und darauf vertraut, dass Gott da jetzt auch wirklich was tut. Also sie haben nicht so viel auf mich eingeredet oder so. Und ich habe dann halt auch bei diesem Arzt wirklich dann auch eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, es wäre mir schwerer gefallen, wenn meine Eltern jetzt sehr viel versucht hätten. Sondern sie haben versucht, mich in Ruhe zu lassen und trotzdem mir zu zeigen, dass sie mich lieb haben. Und das ist eine schwierige Kombi, glaube ich. Das haben
absolut.
Wir ganz gut gemacht, ja.
Ja. Also in der Phase hast du dein Leben auch nochmal so richtig bewusst Gott gegeben.
Ja.
Du hast gleichzeitig aber auch ihn gebeten, aber bitte, lieber Gott, schenk doch, dass mein Leben nicht langweilig wird. Warum diese Befürchtung? Ich frage auch deshalb nach, weil die Real-Life-Guys, die wir im Podcast vorher hatten, haben genau die gleiche Befürchtung auch gehabt.
Echt? Ach,
ja.
Interessant.
Deswegen fand ich das so verblüffend, zu sagen, huch, warum ist das so eine große Sorge?
Ich hatte echt Angst davor. Also ich habe das als Kind und Teenie immer gehabt. Erstens, ich hatte keine Frauenvorbilder. Ich kannte einfach keine christlichen Frauen, wo ich gesagt hätte, so will ich auch werden. Ich konnte mir nicht vorstellen, so Heimchen am Herd zu sein mit 4 Kindern und nichts zu machen. Ich konnte mir nicht vorstellen, immer als Frau auch so ein bisschen die zweite Geige zu spielen. Ich konnte mir einfach mein Leben als Christ nicht vorstellen. Ich dachte echt, das christliche Leben als Frau ist langweilig. Es ist langweilig. Ich wusste nicht, ich hatte kein Vorbild. Obwohl meine Mutter eigentlich auch eine Frau ist, die viel gemacht hat. Aber und auch sonst kenne ich tolle Frauen. Aber es war keine da, wo ich sagte, so will ich auch werden als Teenie. Die gab es nicht, die Frau. Und gerade mit der Kreativität und mit auch diesem starken Wunsch nach, also ich bin eine Rampensau, das ist leider bei mir schon immer drin gewesen. Und auch diese ganze Schauspielerei und so, das ist ja alles auch so ein bisschen narzisstisch und wohin mit mir? Also ich dachte, ich finde im christlichen Lager, finde ich keinen Platz. Die können mit mir auch nichts anfangen. Ich kann dann Kinderarbeit machen und mit den Kindern, ich meine, ich liebe Kinder, ich finde die super, aber ich wusste nicht, wohin mit mir als Christ. Und meine größte Angst war, wie ich habe gesagt, Jesus, ich will dir vertrauen, ich glaube auch wirklich, dass du mich lieb hast. Ich hatte aber echt die größte Angst davor, dass er mir ein langweiliges Leben schenkt. Im Nachhinein frage ich mich, was ich da gebetet habe. Aber ich hatte wirklich sehr große Angst davor. Sehr, sehr große Angst.
Ja, okay, interessant zu hören, dass es für dich vor allem als Frau, ne? Also die Mickenbeckers, also Real-Life-Guys, die hatten das jetzt als Jungs quasi so empfunden. Aber es scheint durchaus häufiger vorzukommen. Also ich meine, für mich wirft das halt irgendwie Fragen auf. So, welches Bild geben wir Christen auch vielleicht nach außen ab? Also du, ne, du bist auf einem umgebauten Bauernhof aufgewachsen, wo ich denke, da muss es doch mega spannend zugehen.
Ja.
Und eigentlich müsstest du doch sozusagen merken, so boah, wie abwechslungsreich dieses Leben, gerade weil man Christ ist, eben ist.
Ja, ich habe zwar an Gott geglaubt, aber ich habe ihm ja nicht geglaubt. Das heißt, ich habe gedacht, Gott will irgendwas von mir, was ich nicht will. Also für mich war das Gottesbild auch so ein bisschen komisch. Gar nicht so sehr das Christenbild, sondern auch Gott ist ein Gott, der will, dass ich gehorsam bin, dass ich diene, dass ich die Regeln befolge. Und Gott will bestimmt was aus mir machen, was ich gar nicht bin. Das war ein ganz schräges Gottesbild. Und stimmt, es eigentlich von meinem Werdegang her war alles andere als langweilig. Und meine Eltern sind auch alles andere als langweilig. Aber ich hatte echt so ein bisschen das Gefühl, dass die Christen sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, wenn ich es jetzt mal ganz fies sage, die beste Musik machen und die schönsten Filme drehen und die tollsten Bücher schreiben und so. Sondern es war immer so, du musst dann immer aufpassen. Also es ist so ein bisschen auch angstbesetzt, dass man nicht so Freiheit hat, dass man nicht so eine Freude hat, dass man dauernd sich streitet um irgendwelche Themen und nicht irgendwie wirklich was Geniales machen kann, sondern es muss immer irgendwo in so ein Schema reinpassen. So hatte ich das so empfunden, dass das Christsein immer so ein bisschen was mit Grenzen zu tun hat.
Ein Ausdruck fand ich ziemlich krass, den du verwendet hast, Parasitenglauben. War das dann das Ende deines Parasitenglaubens?
ja, schön wäre es, wenn das so trennscharf gewesen wäre. Ja, tatsächlich habe ich bis dahin keinen eigenen Glauben gehabt, sondern echt von dem anderen gelebt, so ein bisschen mich davon genährt. Ich habe wenig in der Bibel gelesen. Ich kannte Gott eigentlich kaum, muss ich ehrlich sagen. Ich habe angefangen, Gott kennenzulernen auf eine sehr zaghafte Art. Ich hatte immer schon Probleme, mich anzuvertrauen. Ich verlasse mich nicht gern auf andere. Ich verlasse mich lieber auf mich selber. also jemandem zu vertrauen, loszulassen, also gerade das Loslassen ist für mich ein Riesenproblem. Ich habe gern die Kontrolle in meinem Leben und dann zu lernen, das geht eben nicht ohne Vertrauen, das geht nicht ohne Springen. Das war für mich schon ein großer Schritt, aber am schlimmsten fand ich eigentlich, ich hatte immer gedacht, wenn man sich dann bekehrt, dann wird alles schön und einfach und hat man Frieden und Freude und ach, da läuft man durchs Leben.
Schön wär's.
Es kann einem gar nichts passieren, ja genau. Und es war eben nicht so, es wurde nicht leichter. Es war nicht so, dass ich sofort Frieden hatte, es war nicht so, dass ich sofort Freude hatte. Das war nicht so, sondern es war eher auch nochmal ganz schön schwer dann, die Jahre, die dann kamen.
Das fand ich krass, du hast gesagt, die nächsten 3 Jahre warst du wie gelähmt, wie ein seelischer Krüppel. Mhm. Das sind ja schon sehr starke Worte. Warum hat das so lange gedauert und was hast du in dieser Zeit dann gemacht?
Also ich habe quasi, wo ich mich bekehrt habe, dieses Wort mag ich irgendwie
bewusst
auch nicht.
Noch, bewusst für Jesus oder entschieden?
Eigentlich ist es für mich wirklich so eine Metanoia heißt ja auch Umkehr oder so ein bisschen Richtungswechsel. Ne? Also ich habe einfach angefangen zu sagen, okay, ich will nicht mehr ohne Gott mein Leben leben. Ich will nicht mehr ohne dich gehen, Gott. Ich will, egal wo ich jetzt hingehe, ich gehe nicht mehr ohne dich. Alleine gehe ich nirgendwo mehr hin. Das war eher so. Ich will jetzt mit Gott leben. Ich will es einfach. Ich will, dass er bei mir ist und ich weiß, ich kann auch ohne ihn nicht mehr weiter. Es ging nicht mehr ohne und ich wollte auch nicht mehr. Und dann bin ich wieder zurück an die Uni, was echt schwer war, weil alle wussten auch ein bisschen, was mit mir da gewesen war, mit dem ganzen Schauspiel- und Modelkram und so. Und da gab es ein ziemlich...
Viel geredet.
Ja, viel geredet, meine Güte. Da gab es viel geredet und es gab auch einen ziemlich peinlichen Artikel in irgendeiner Zeitung. Es war furchtbar. Ich musste da auch ziemlich mich zurückkämpfen und kannte keinen. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt, Typ, der eigentlich, dachte ich, das wäre der Traummann. Der sah super aus, der war auch Christ, der war auch ein bisschen geheimnisvoll und extrem sportlich und schlau. Und dann dachte ich so, jetzt ist alles gut. Ne? Jetzt bin ich an der Uni, mache meinen Abschluss, ich gehe jetzt mit Gott, jetzt wird alles schön, jetzt habe ich einen richtigen Kerl gefunden und jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Mhm. Es war aber trotzdem so, dass die Lehre blieb und wo dann eben die Beziehung nach 5 Jahren beendet wurde und ich immer noch das Gefühl hatte, ich bin eigentlich nicht geliebt und egal, was ich mache, auch mit Gott, ich habe immer noch nicht diesen Frieden. Das waren wirklich diese 3 Jahre, wo ich wie gelähmt war und wo ich wirklich einen Schmerz empfunden habe, den ich vorher nicht kannte. Hm. Vor allem eben dieses Gefühl, ich bin ein sehr loyaler Mensch und ich lasse nicht so schnell los, auch das Gute und das Schlechte nicht leider. Und dann so tief zu fallen, das war für mich, glaube ich, echt die schwerste Phase bis jetzt in meinem Leben. Also mit Gott zu sein und trotzdem so allein einsam zu sein, dass es so kalt sein kann. Dass man Gott vertraut und trotzdem gar nicht mehr die Handschrift in dem eigenen Leben von Gott. Das ist sehr, sehr schwer gewesen. Und ich habe halt dann auch da wieder so ein bisschen gedacht, okay, entweder ich gehe jetzt mit Gott weiter und warte und vertraue darauf, dass es irgendwann besser wird. Oder ich schmeiß mich jetzt in Drogen und irgendeine andere Beziehung. Oder ich versuche irgendwas Gutes draus zu machen. Da habe ich ja auch dann mit den Extremläufen angefangen. Also mich hat das auch ein bisschen gerettet dann. Ne? So dieses Extreme, was in mir drin ist, war Fluch und Segen. Aber dass Gott so weit weg war in der Phase, das war für mich in dem Moment sehr schwer, weil ich das ja schon immer hatte, diese Glaubenssätze, wenn es hart auf hart kommt, bist du allein und du bist eh nicht gut genug. Und wenn man 5 Jahre mit einem Mann zusammen ist, der einen dann doch nicht will, das macht auch was mit einem. Also das hat mich schon sehr beeinflusst.
Wann würdest du heute sagen, hättest du die Beziehung beenden sollen?
Sofort. Es war ja wirklich so. Ich habe mich in diesen Menschen verliebt, weil er eben schön war und erfolgreich. Der war das, was ich immer sein wollte eigentlich. Er war halt irgendwie perfekt, augenscheinlich. Und ich habe mich dadurch auch ein bisschen besser gefühlt. Also mit so einem Mann an der Seite denkt man dann, oder dachte ich, jetzt bist du auch was wert. Weil wenn der dich will, dann kannst du so schlecht nicht sein. Hm. Das ist natürlich total die falsche Voraussetzung. Also viel blöder kann man es eigentlich nicht machen.
Das heißt, obwohl du dir, ich meine, das ist ja einfach eine ehrliche Feststellung, ja, obwohl du dir jetzt zum Beispiel vorgenommen hast, hey, ich gehe nirgendwo mehr hin ohne Gott, lässt Gott natürlich trotzdem unheimlich viel zu, wenn wir jetzt doch nochmal den einen oder anderen Weg einschlagen, der vielleicht doch nicht ganz der richtige ist. Du hast ja auch gesagt, dass du in dieser Zeit mit Gott gekämpft hast. Ich habe mich gefragt, wie darf ich mir das vorstellen, Tabitha versus Gott?
Ja, meine Lieblingsgeschichte ist ja auch der Ringkampf von Jakob. Mit Gott. Ich weiß manchmal nicht, ob ich mit mir gerungen habe oder mit Gott oder mit mir und Gott gleichzeitig. Ne? Es war so ein bisschen dieses, ja Gott, ich will doch mit dir leben, dann mach doch jetzt was. Also so ein bisschen, ich will ja, aber du musst dann auch zeigen, dass du da bist. Also es war so ein bisschen so sehr, sehr kindlich im Nachhinein. Also ich denke, ich habe eigentlich von Gott erwartet, dass er immer sofort reagiert, dass er mir sofort Hilfe schenkt, dass er mir sofort antwortet, dass er quasi wie so ein bester Freund immer an meiner Seite ist und sich mit mir dadurch die Sachen schlägt, dass Gottes Timing anders ist als meins oder dass er auch manchmal Dinge zulässt, die mir wehtun und das trotzdem zu meinem Besten dient, das wollte ich so nicht haben. Ich wollte einfach gerne, dass es so ist, dass auch wenn es schwer ist, dass ich zumindest weiß, warum. Ich meine, das Leben mit Gott ist ja auch irgendwo manchmal ein Kampf. Und das ist ja auch klar, dass nicht immer alles schön ist. Aber was mir schwer gefallen ist, ist tatsächlich, dass ich Gottes Stimme nicht gehört habe. Ich wollte mit Gott gehen und ich habe auch wirklich viel Zeit dann auch in Menschen investiert und versucht, anderen zu helfen, obwohl es mir so dreckig ging. Auch um Jugendliche versucht. Ich habe mich bei der Telefonseelsorge engagiert. Ich habe wirklich versucht, das Gute zu tun irgendwie. Und nicht aufzugeben und am Glauben festzuhalten und auch andere mit dem Glauben anzustecken. Aber es war viel aus eigener Kraft. Ich hatte das Gefühl, ich ruder da vor mir her und sage, Jesus ist mein Kapitän, aber eigentlich bin ich die ganze Zeit da am Rudern wie eine Bekloppte und weiß überhaupt nicht, in welche Richtung ich fahre. Also es war so ein bisschen Aktionismus und mir fehlte auch, oder wenn ich dann Stillzeit gemacht habe, da kam nichts. Da kam nicht die große Antwort. Da kam nicht, ich werde das schon machen, jetzt bleib mal ruhig. Da kam nicht viel von Gott. Also es war viel Stille. Es war viel, wie soll ich das nennen? Es war eine Einsamkeit irgendwo in dem Glauben da. Und ich habe nicht verstanden, warum. Und ich habe aber auch nicht die Stille irgendwie zugelassen. Sobald still wird, werde ich immer aktiv. Und deswegen war das manchmal wirklich ein Kampf. Auch ein Vertrauenskampf. Weil was nützt der Glaube denn, wenn ich mir dauernd dann einrede, ja, das ist schon alles richtig und ne, die Spuren im Sand, der hat dich getragen und deswegen hast du ihn. Diese ganzen, teilweise für mich waren das auch Floskeln. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das immer alles so anstrengend ist. Und bei anderen passiert ein großes Wunder, bei mir passiert überhaupt kein Wunder. Diese Stille war mir unheimlich. Ja.
Wie hat sich das dein Glaubensleben dann in dem Fall geändert? Also hast du dann plötzlich doch irgendwie die Wunder erlebt oder hast du gemerkt, es geht auch ohne Wunder? Oder wie war das?
Das ist wie eine Freundschaft oder eine Beziehung. Ich habe gemerkt, ich muss mir schon Zeit für Gott nehmen. Ich kann nicht über ihn urteilen und was von ihm erwarten und gleichzeitig mir nicht mal 20 Minuten am Tag Zeit nehmen, um still zu sein und ihn kennenzulernen. Also ich habe gemerkt, ich muss einfach mehr lesen, in der Bibel lesen, was für mich schwierig war, weil ich oft sehr gekämpft habe, auch mit vielen Stellen in der Bibel. Ich finde es auch nicht immer alles so einfach. Ich habe dann aber echt angefangen, mehr zu lesen. Auch alte Bücher, weil ich gemerkt habe, mir helfen einfach auch Vorbilder, die vielleicht ähnliche Fragen wie ich hatten. Vor allem C.S. Lewis hat mich extrem geprägt. Dostoevsky, ich empfehle jedem, Dostoevsky zu lesen, der zweifelt oder kämpft. Und ja, dann habe ich wirklich angefangen zu vertrauen, in dem Sinne, dass ich morgens gesagt habe, okay Gott, ich verstehe zwar nicht, was du jetzt von mir willst. Ich will das versuchen, zu warten und zu gehen. Was für mich gar nicht möglich eigentlich ist. Also warten und gehen. Beides gleichzeitig. Ich kann das nicht. Ich kann nicht warten und gehen. Ich bin überhaupt nicht so ein Typ. Aber ich warte jetzt darauf, dass du irgendwann zeigst, was du von mir willst und was das alles soll. Und dass du bei mir bist, auch wenn ich dich nicht fühle. Ich will da trotzdem weitergehen in die Richtung, wo ich weiß, da kann ich hin. Also quasi das Gute tun, was vor den Füßen liegt, was ich weiß, das soll ich jetzt tun. Und auf die großen Antworten zu warten. Das ist sehr schwer für mich. Und das habe ich aber dann jeden Tag versucht und ich habe dann ganz oft so kleine lustige Sachen erlebt. Also zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen, da ging es um so einen Prediger, glaube ich, der wurde komplett ausgeraubt. Also wirklich komplett ausgeraubt, der hatte nichts mehr. Und dann las ich in dem Tagebuch von ihm, wie er Gott danach direkt lobte. So, danke Gott, dass sie mich bestohlen haben, auch wenn sie alles geklaut haben, was ich hatte, aber dass ich noch am Leben bin. Und vor allem danke, dass ich nicht selber zum Dieb geworden bin und irgendwem beraubt habe. Und ich denke, wie krass der Typ, ne? Der bedankt sich bei Gott, er ist gerade ausgeraubt, der hat nichts mehr. Ich hätte so komplett anders reagiert. Er so, Gott, wie kannst du das zulassen? Und dann saß ich in der Bahn und denke so, boah, ich muss jetzt beten. Da habe ich gebetet, danke, Lord, danke, dass es so Vorbilder gibt. Ich möchte auch dankbarer sein und hilf mir doch bitte. Und das ist so skurril. Ich habe das wirklich oft erlebt, wenn ich so Gebete gesprochen habe. Ich komme dann am Bahnhof an, sehe mein Fahrrad. Das Fahrrad ist noch da, aber der Sattel und die Sattelstange sind weg. Und ich sage, danke Gott, dass sie mir nur meinen Sattel und meine Sattelstange geklaut haben und nicht mein ganzes Fahrrad. Und bin dann echt mit einem mega Muskelkater nach Hause gefahren. Also, und weißt du, so Sachen passieren ständig. Also ich habe das gemerkt, wenn ich konkret bete, Wenn ich bete, okay Gott, was soll ich heute machen? Zeig mir heute einen Menschen, dem ich irgendwie Mut machen kann. Zeig mir heute, was du von mir willst. Dann zeigt der mir das. Aber er antwortet nicht auf alle Fragen. Und das muss ich erstmal aushalten können. Und da muss ich auch warten können. Und trotzdem weitergehen, in den anderen kleinen Dingen treu sein. Und sein Timing irgendwo auch mal akzeptieren, dass er vielleicht einen anderen Plan hat als ich. Auch wenn der mein Plan natürlich viel besser wäre. Das sind so Dinge, die habe ich dann gelernt. Ja, das waren so kleine Schritte, einer nach dem anderen.
Also die ganz vielen Schritte hast du ja definitiv dann beim Laufen gemacht. Ich versuche gerade die Überleitung.
Sehr schön.
Ja. Du hast schon drüber gesprochen, auch da so diese Extreme. Also das zeichnet dich ja irgendwo auch aus, ne? Dass du jetzt, wenn du was machst, dann machst du es hundertprozentig. 2012 war wahrscheinlich dein Höhepunkt in puncto Laufen. Fast 500 Kilometer bei Wettkämpfe allein. Ohne Training eingerechnet. Warum hast du nach dem Modeln und Schauspielern sozusagen ein Stück weit auch dein Heil, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber im Laufen gesucht?
Also das Laufen hat für mich schon immer eine befreiende Wirkung gehabt. Beim Laufen ist es so, da kann mir keiner wehtun. Wenn ich laufe, kommt es nur auf mich drauf an. Außer mir springt ein Reh vor die Füße oder mich fährt ein Auto um, aber das passiert ja in der Regel nicht. Also eigentlich bin ich beim Laufen auf mich selbst gestellt. Ich laufe, ich muss nicht auf andere achten, ich achte nur auf meinen Lauf. Ich bin ganz alleine und bei mir. Ich kann auch beim Laufen am besten beten, muss ich dazu sagen. Also ich habe dann auch irgendwie einen anderen Draht zu Gott, wenn ich in Bewegung bin. Aber das Laufen ist für mich der einzige Weg, die Schmerzen loszuwerden. Und gerade wo es mir so richtig dreckig ging in der Zeit nach der Trennung, da bin ich wirklich um mein Leben gerannt. Also ich bin wirklich gerannt und gerannt und gerannt. Und ich war so froh, also ich bin da auch meine schnellsten Zeiten gerannt, auch beim Marathon in Berlin, das weiß ich noch. Ich war so froh, dass das Herz mal nicht wehtat. Die Beine brannten wie verrückt, aber ich war so froh, dass das Herz mal nicht wehtat. Und das ist so eine, beim Laufen einfach auch dieses extrem lange Laufen. Ich habe ja dann auch 100 Kilometer Lauf gemacht. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das also auch, ich bin einmal 174 Kilometer am Stück gerannt, ne? Aber einfach nur, um die Schmerzen loszuwerden und um die Sachen zu verdauen und um mir zu beweisen, ich halte das durch, ich ziehe das durch und dann gehe ich halt jetzt ans Extreme. Und also man kann ja von zwei Seiten vom Pferd fallen, ne? Also entweder ich falle jetzt nach links und das heißt, ich mache jetzt Party, nehme Drogen und suche mir irgendwie einen anderen Kerl oder ne, suche wieder irgendwie so einen Weg. Oder ich mache jetzt irgendwas, wo ich mich hinterher dran erinnere, dass es doch was Gutes war. Also im Nachhinein glaube ich, habe ich aus dem Schmerz versucht, was Gutes zu machen. Und das war eben bei mir das Laufen. Also einfach so lang zu laufen, so ein bisschen wie Forrest Gump, bis es aufhört, weh zu tun. Und ich habe dann dadurch auch sehr, sehr viele schöne Erlebnisse gehabt. Aber ich bin auch wirklich gerannt wie ein Verrückter.
Also ich habe es, glaube ich, ehrlicherweise über den Fußball nie hinaus geschafft. Also ich bin da irgendwie in deiner Kindheit hängen geblieben bis heute.
Das reicht doch auch.
Aber ich würde trotzdem gerne mal verstehen wollen, was ist so das Faszinierende an einem Marathonlauf?
Das Faszinierende ist, das ist wie so eine Heldenreise. Du weißt, du machst dich jetzt auf einen langen Weg und der wird schwer und du musst durchhalten und du hast so Zwischenziele. Also bei mir ist immer so, dass ich mich alle 5 Kilometer auch belohne aktiv. Du erlebst die Menschen am Straßenrand, die dir zujubeln. Das ist also gerade bei so einem Marathon wie in Berlin total heftig, weil überall sind Bands, es wird Musik gespielt, die peitschen dich wirklich durch. Du wirst angefeuert auf deinem Lebenslauf sozusagen. Du wirst angefeuert, du wirst getragen, du kämpfst mit dir, du kämpfst mit deinem Kopf. Irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer, bei mir meistens so ab Kilometer 30, also dass man denkt, man kann nicht mehr und sich dann zu überwinden und zu sagen, nee, ich bin jetzt so lange gelaufen, ich schaffe das noch ins Ziel. Und dann läuft man die letzten Kilometer und weiß, die Beine werden schwer, aber man kämpft sich trotzdem durch, man überwindet sich selbst. Und dann, wenn du dann die Ziellinie siehst und du bist 42 Kilometer gerannt, dann fühlt man sich so ein bisschen wie so ein Held, wie so ein Krieger, der eine Schlacht gewonnen hat und du weißt, dir kann nicht mehr so viel passieren, weil du hast das jetzt geschafft. Also für mich ist das immer so ein Kampf, wo ich danach weiß, was wollen die denn von mir, so die Leute? Du kannst über deine Schmerzen gehen, du kannst das Ziel erreichen, du kannst kämpfen und gewinnen. Und das ist für mich, macht Laufen unheimlich glücklich und frei und befreit mich auch so ein bisschen von diesem Gefühl, ich verliere schnell den Fokus. Also ich mache manchmal 1000 Sachen gleichzeitig und weiß gar nicht mehr, was ich tue und habe dauernd Ziele, die sich ändern und mich verwirren auch alle Leute schnell. Und wenn ich Nachrichten sehe, bin ich schlecht gelaunt und alles macht mir ganz schnell Angst und ich fühle mich sehr schnell verunsichert. Und wenn ich laufe, habe ich das nicht. Da habe ich einen Fokus, dann renne ich, dann weiß ich, wo ich hin will, dann ist es einfach und dann hört auch der Kopf auf. Mein Kopf hört dann einfach auf. Ich bin dann einfach nur noch mit mir und mit Gott unterwegs und renne und habe Frieden. Und das habe ich sonst nicht so oft im Leben. Und das ist halt der Grund, warum ich am liebsten im Wald renne, weil da ist es besonders schön oder in der Natur, weil dann keine Menschen sind, die mich irgendwie noch ablenken. Aber das Laufen ist für mich der Inbegriff von Freiheit und Freude. Also es ist so eine Leichtigkeit, das ist Kindsein, das ist über die Wiesen rennen und einfach nur alles raushauen, was drinsteckt. So dieses.
Der perfekte Werbeblock fürs Laufen. Was für eine Zeit bist du in Berlin gelaufen beim Marathon?
Ach, es ist jetzt gar nicht so toll. Ich bin eine 3:16 gelaufen.
Okay, ich kann das leider jetzt nicht einordnen. Vielleicht die ein oder anderen Zuhörer.
Das ist wirklich nicht so toll. Also ich würde eher sagen, dass ich die 100 Kilometer, das war ein Nachtlauf und mit Trails, also jetzt nicht Straße, dass ich die in 9 Stunden 46 oder 47 gelaufen bin. Da bin ich stolz drauf. Aber auf die Marathonzeit bin ich nicht so stolz. Ich
9 Stunden 46 im Stück.
Genau. Ja.
schnell weiter.
Ich versuche dich noch anzustecken, aber es klappt bis jetzt nicht so.
Ja, schauen wir mal. Ich bin selbst einer der Menschen, die sich oft mehr um ihre Schale kümmern, als um den seelischen Kern, sagst du. Ist das für dich auch heute noch eine Gefahr?
Ich hoffe nicht. Es gibt Momente, da ist es schon so, vor allem wegen diesem blöden Buch, weil man ja dann doch auf Schönheit schnell angesprochen wird und ich dann denke, okay, und viele schätzen mich auch jünger ein, als ich bin und dann ist es irgendwie manchmal so ein bisschen schräg, ne? Also so, ich vergleiche mich zum Beispiel oft immer noch mit 20-Jährigen, jetzt nicht von der Optik, sondern so insgesamt auch von der Leistung her. Also es ist so ein bisschen dieses Jugendliche, dieser Jugendwahn, der für mich manchmal noch ein Problem ist, dass ich denke, ich müsste irgendwie noch mithalten. Das ist manchmal so, also in Momenten. Generell ist mir mein Kern jetzt viel wichtiger, weil ich auch einfach gemerkt habe, die Schale bröckelt schon so langsam. Also das geht ja schon eigentlich ab Mitte 20 los, dass die Alterungsprozesse eintreten. Und so ab Mitte 30 geht es dann nochmal richtig los. Und ich merke einfach, dass...
Wie Mut machen.
Es ist halt einfach ein Kampf, den man verliert. Es ist dumm. Also ich habe festgestellt, es ist für mich viel besser, mich nicht so sehr um meine Schale zu kümmern, weil die kann ich eh nicht so erhalten, wie ich es gerne hätte. Ich will aber trotzdem mich um meine Schale kümmern, weil die Schale und der Kern auch zusammengehören. Das ist nicht so, dass man die so einfach trennen kann. Von daher, ich will mich vor allem wohlfühlen jetzt in meinem Körper und nicht gegen den ankämpfen. Und ich möchte mit dem, was ich bin und habe, fröhlich sein. Das ist so jetzt so der Kern. Also ich gucke zum Beispiel wirklich nicht mehr viel in den Spiegel oder so, weil das bringt mir nichts. Ich habe das lang genug probiert, das hat bei mir nicht viel gebracht. Von daher versuche ich das jetzt nicht mehr so zu...
Keine Seelenhygiene wie dein Freund?
Nee, genau.
Okay,
genau,
ja. Also rausgekommen aus der Fitnesssucht, die es ja mal für dich war. Heute ist die Fitness immer noch wichtig, aber eben nicht mehr mit dieser Motivation. Und du hast die Fitnesssucht mit der Drogensucht verglichen, was ich sehr stark finde. Also rausgekommen aus dieser Fitnesssucht bist du dann, als du zum ersten Mal in deinem Leben ein Rennen nicht abschließen konntest. War bis dahin Aufgeben für dich einfach nie eine Option oder was hat das in dir verändert?
Aufgeben ist für mich Schwäche. Also Menschen, die aufgeben, verachte ich eigentlich.
Von deinem Naturell her
jetzt? Ja, genau. Eigentlich stimmt das nicht ganz, weil ich sehr viel Mitleid empfinde. Also wenn jetzt irgendwer hinfällt, helfe ich dem auf. Aber bei mir selber ist es so. Also bei anderen Menschen ist es nicht so. Aber bei mir selber ist es so, dass ich Schwachheit da überhaupt nicht ab kann. Ich kann es nicht ab, wenn man jammert. Also wenn ich jammer. Ich kann es nicht ab, wenn ich was nicht zu Ende bringe. Ich bin schon sehr, glaube ich, ein sehr leistungsorientierter Mensch. Und wenn ich aufgebe, heißt das, ja, ich bin schwach und ich taug nichts. Das bestätigt dann wieder diese alten Glaubenssätze, die mir eh schon nachrennen. Das heißt, für mich war Aufgeben wirklich nie eine Option. Ich habe mit einer gebrochenen Nase noch ein Fußballturnier zu Ende gespielt. Ich habe mir die Rippen gebrochen und bin trotzdem zur Arbeit gegangen. Also ich bin ein Mensch, der ungern aufgibt und Schwäche zeigt. Lieber breche ich zusammen, aber ich will nicht aufgeben. Ja.
Warum bist du so hart zu dir selbst?
Also einmal habe ich ja 4 Brüder, die auch ziemlich hart mit sich selbst sind. Wir haben uns da auch, glaube ich, ein bisschen gebettelt. Ich bin, wie gesagt, mit Jungs aufgewachsen. Mhm. Mich zieht Stärke einfach extrem an. Ich finde Menschen, die nicht aufgeben, die stark sind. Ich weiß nicht, welche Geschichten das waren, auch in der Bibel. So Leute haben mich irgendwie begeistert. So Leute, die durchhalten, die nicht wegen jedem kleinen Kinkerlitzchen da sich fallen lassen oder so. Also ich habe unheimliche Sehnsucht danach. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es auch durch die Jungs und durch eben diese eher männliche Prägung in meinem Leben gekommen ist. Auch.
Was dich auch angezogen hat, war dann an einer Stelle deines Lebens Indien und dann auch Markus Spieker. Du siehst, ich versuche wieder.
Oh nein, alles nur nicht Indien.
Du hast in Indien deine Hochzeit gehabt und trotz der Hochzeiten, die du erleben durftest, warst du aber immer noch nicht glücklich.
Also erstmal muss ich sagen, ich wollte wirklich nie nach Indien. Ne? Mhm. Indien ist so ein Land, das hat mich überhaupt nicht angezogen. Einmal, weil da so viele Menschen leben und es so dreckig ist und laut. Und ich mag auch keine Bollywood-Filme. Also ich wollte da nie hin. Ich habe ja Markus dann kennengelernt, wo er schon in Indien war. Und habe dann innerhalb von einem halben Jahr dann meinen Job gekündigt, bin da hingezogen, habe ihn geheiratet.
Das waren wann? ungefähr?
Also ich habe ihn, warte mal, wie lange sind wir jetzt verheiratet? 5 Jahre? Genau. Es ist jetzt dann so ungefähr 6 Jahre her, glaube ich.
Ja, viel länger kann es nicht gewesen sein, als die Zeit, die ihr verheiratet seid.
Genau, ja. Genau. Ja. Nee, das ging ruckzuck. Also da dachten auch alle, ich habe den Verstand verloren, weil ich wirklich innerhalb von kurzer Zeit, also dass ich heirate, war schon so eine Sensation. Und dann noch einen Typen, den ich eigentlich kaum kenne, der in Indien lebt und da arbeitet. Und ja, da dachte ich auch, jetzt wird alles gut, weil jetzt ist ja alles klar, ne? Wenn man dann...
Also ich muss da nochmal nachfragen, wie es zur Hochzeit kam, das hast du ausführlich in deinem Buch mit Sari auf Safari beschrieben, ja. Inklusive Hochzeitsantrag in einem abstürzenden Heißluftballon, ja. Auch abenteuerlich, zum Glück nicht auf dem Friedhof. Eine Nachfrage habe ich jetzt dazu, also jetzt nicht zu diesem Heiratsantrag, aber ihr habt halt echt schnell nach dem ersten Kennenlernen geheiratet. Das ist jetzt vermutlich nichts, was man jetzt allzu leicht anderen jetzt empfehlen würde erstmal. Du hast über die Hochzeit geschrieben, im Grunde haben sich zwei Fremde an dem Tag ihr Leben anvertraut. Und ich habe mich dann gefragt, okay, woher wusstest du, dass das für euch der richtige Weg ist?
Das ist eine gute Frage. Also generell würde ich das auch nicht empfehlen. Aber das Komische ist eben bei Markus, dass ich ihn, also ich hatte ihm ja geschrieben, dass ich seine Bücher gut finde und hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich den Kerl dann heirate. Ne? Also das ist alles eine sehr skurrile, lustige Geschichte. Aber ich habe ihn kennengelernt und einfach gewusst, und das war... ganz selten so in meinem Leben bis jetzt, dass ich einfach wusste, das ist das Richtige, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Ich habe wirklich nicht viel gefühlt und ich bin eigentlich ein totaler Gefühlsmensch. Ich wusste aber einfach, und das ist eben was ich nicht erklären kann, ich wusste da von Gott, das ist der richtige Mann für dich. Und das kann ich nicht erklären. Ich kann es wirklich nicht erklären. Für mich ist das total sonderbar und es ist ein großes Wunder für mich, weil ich vom Gefühl her das nicht gemacht hätte. Weil Markus ein ganz anderer Typ ist, als so, wie ich gedacht hätte, dass ich den heirate. Aber ich wusste es einfach. Und Markus ist auch ein Mensch, der einfach ein sehr echter und authentischer, also ich wusste sofort, was ich kriege. Der hat sich nicht verstellt. Ich habe mich auch nicht verstellt. Wir hatten dann so ein bisschen wir haben uns dann jeden Tag 2 Fragen stellen dürfen, egal welche, und haben uns so kennengelernt, ne, auf eine ganz andere Art. Also es war fast so ein bisschen wie früher, also mit Briefe schreiben und so, weil wir uns ja auch nicht gesehen haben. Und ich habe einfach gewusst, das ist der richtige Mensch. Und deswegen ging das auch alles. Ich habe nicht einen Moment Angst davor gehabt oder so. Obwohl alle gesagt haben, was ist jetzt los? Also das kann man doch nicht bringen. Menschen heiraten, den man kaum kennt und dann noch nach Indien ziehen und dann auf Job kündigen. Das ist ja so das ultimative Zeichen von Verrücktheit. Aber ich hatte totalen Frieden darüber und gleichzeitig war das für mich sehr schwer, weil ich jetzt nicht so die großen Gefühle, auch bei der Hochzeit, das war halt nicht so, wie ich mir das so vorgestellt hätte. Ne? Mhm. Es war schon sehr interessant, es war auch eine Abschiedsfeier, die Hochzeit, weil ich wusste, ich fliege dann am nächsten Tag weg und komme nicht wieder die nächsten Jahre, so nach dem Gefühl, ne, ich sage jetzt allen Tschüss und gehe jetzt in ein anderes Land und gebe alles auf, was ich hatte. Und trotzdem hatte ich einfach diesen Frieden. Ich kann es aber nicht weiterempfehlen. Aber in meinem Fall wusste ich einfach, das ist jetzt richtig. Und wir waren auch beide lange allein. Also ich habe mich ja wirklich, wir haben beide davor lange Phasen gehabt, wo wir wirklich überhaupt keine Beziehung hatten. Und uns, von daher war das jetzt nicht irgendwie so eine komische Kurzschlussreaktion oder so. Also es ist ganz spannend. Also die ganze Geschichte ist sehr verrückt.
Also zumindest mal mit dem Ja zueinander habt ihr definitiv, glaube ich, viel Abenteuer in euer Leben reingebracht.
Oh ja, allerdings. Es wurde nicht langweilig. Ja.
Und ich will auch nochmal auf Indien zu sprechen kommen. Also Indien selbst hat ja auch dein Weltbild auf die Probe gestellt, wie du sagtest. Was war bis dahin dein Weltbild gewesen, bevor du nach Indien gegangen bist?
Oh, das ist eine große Frage.
Also, ja, okay. Oder andersrum mal gefragt, inwiefern hat Indien dein Weltbild am stärksten verändert?
Also vor allem hat es mich geprägt in meiner Sicht auf meine Heimat. Also ich habe nie gedacht, dass irgendwie, dass es ungewöhnlich ist, dass man als Frau die gleichen schon, also nicht ganz, aber ähnliche Chancen hat wie die Männer. Oder dass ich aussuchen kann, wen ich heirate. Dass ich morgens das Fenster aufmachen kann und kriege frische Luft. Dass ich in der Dusche stehe und das Wasser läuft und ich habe keine Angst davor, das zu schlucken, weil dann habe ich 2 Wochen Durchfall. Das sind so Sachen, die waren für mich völlig normal in Deutschland. Dass ich einkaufen gehe und es ist alles da. Dass ich abends allein spazieren gehen kann. Dass ich ja einfach auch meine Ruhe haben kann. In Indien war es so, ich kam da an und es war die totale Reizüberflutung. Ich kam überhaupt nicht klar. Allein der Straßenverkehr, da gibt es keine Regeln, alle hupen und einer spuckt raus und einer macht die Tür auf und da steht da eine Kuh und nichts geht vorwärts. Dann hauen sie sich aufs Maul, wenn ein Unfall passiert. Und es ist irgendwie, dann kommt die Polizei, aber der mehr Geld hat, gewinnt. Und es ist überhaupt nicht, es ist völlig verrückt. Es ist nicht absehbar, es ist nicht kontrollierbar, es ist nicht logisch, es ist nicht planbar, dann fällt dir das Klo aus der Wand und dann sind die Geckos da und dann hast du eine Maid und die Maid, die wird behandelt wie früher die Sklaven von manchen und dann lebt die da in so einem kleinen Räumchen von und Menschen.
Haushälterin, ne?
Haushälterin, ja. Genau. Wir hatten dann auch eine Haushälterin, was für mich auch völlig neu war und ich kam damit nicht so gut klar. Also die hat nicht bei uns gelebt, wir haben ja auch gut bezahlt und so und trotzdem war es total komisch. Und dieses, dass es Klassen gibt, dass ich rausgucke und direkt vor meiner Haustür leben die Tagelöhner auf dem Schutt. Und die haben keine Klos, keine Dusche, nichts. Diese Ungerechtigkeit, ja, dass ich als Frau zum Beispiel dann auch nicht abends rausgehen durfte. Ich durfte nicht allein auf die Straße gehen, weil dann bist du eben, also jetzt grob gesagt, dann bist du halt eine Nutzhund, dann passiert dir halt, was dir passiert. Also allein der Satz. Oder dass es nicht normal ist, dass ich als Mädchen auf die Schule gehen konnte. Oder dass ich studieren konnte. Das ist nicht normal. Dass jeder Mensch eine Würde hat. Dass es einen Gott gibt, der mich lieb hat. Das ist nicht normal. Und wir leben in Deutschland und denken, wir sind der Mittelpunkt der Welt und wir sind ja eh die moralisch Überlegenen und ich kann alles genau planen, wie es kommt. Und dann bist du auf einmal in Indien und das ist einfach, da sind die Extreme so groß, dass ich wirklich jeden Tag millionenfach nicht wusste, soll ich jetzt heulen oder weinen? Und ich habe mich selbst nicht verstanden, ich habe die Menschen nicht verstanden, ich habe Gott nicht verstanden. Ich war völlig überfordert. Und mein Weltbild hat sich nicht nur gedreht, sondern ich glaube, komplett auf den Kopf gestellt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was glaube ich wirklich, was weiß ich, worauf kann ich mich verlassen, was zählt denn, wenn ich doch in Deutschland die Dinge so sehe und jetzt in einem ganz anderen Land lebe, zählt das genauso. Habe ich denn Säulen, die mich tragen? Oder ist es einfach nur Tradition, von den Eltern übernommen, passt ganz gut in mein Weltbild, das eben daraus bestand, dass ich dachte, okay, man kriegt so ein bisschen auch, was man verdient, aber man kann auch selbst dafür sorgen, dass es gut läuft und es ist halbwegs gerecht. Und ja, ich wusste gar nicht genau, was für ein Weltbild ich habe. Ich hatte so ein bisschen das Weltbild, dass man sich sein Glück verdient und dass auch eigentlich im letzten Endes, wie soll man das beschreiben, dass schon alles auch seinen Sinn hat. Und ja, so diese typischen Strukturen, diese deutschen Tugenden und so, die waren mir gar nicht bewusst. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Weltbild. Ich glaube, ich kam dahin und merkte erstmal, was ich alles nicht weiß.
Wow, okay, jetzt hast du es ja doch sehr, sehr umfangreich geschildert. Ein Aspekt, glaube ich, der sehr zentral ist auch, ist, dass du von den Frauen in Indien gelernt hast, auf der Suche nach Gleichberechtigung, Selbstbewusstsein, habe ich vielleicht ein wenig den Sinn für Weiblichkeit verlernt, schreibst du. Und ich habe mich dann gefragt, okay, was genau verstehst du unter Weiblichkeit?
Also ich bin halt echt viel mit Jeans und Turnschuhen und so rumgelaufen, also eher wie ein Junge, ne? So funktionell. Dass man sich weiblich anzieht, ich finde das echt schlimm, wie wir in Deutschland eigentlich nur grau, braun, blau tragen. Die Frauen erkennst du von hinten gar nicht mehr. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber ich finde das echt schade, dass man kaum noch, also jetzt klar zieht man auch mal Kleider an oder Röcke, aber ich hatte bei mir das Gefühl, ich laufe eigentlich praktisch rum, ich ziehe nicht viele Farben an, ich mache mir jetzt auch nicht mehr so viel Mühe. In Indien ist es so, die geben sich wirklich jeden Tag Mühe, egal ob die ganz arm sind oder ganz reich, die nehmen sich einfach die Zeit, sich schön anzuziehen. Selbst auf dem Bau, die Frauen, die da auf dem Bau arbeiten, haben Sari an, der ist bunt und eine schöne Frisur und geben sich Mühe. Und das dachte ich, das ist doch irgendwie komisch. Warum habe ich das so verlernt, mich in weiblichen Kleidern wohlzufühlen? Warum muss ich rumlaufen wie ein Kerl? Warum muss ich stark sein, auch in meiner Kleidung? Irgendwie so ein bisschen, weißt du, wenn du ein Kleid anhast, musst du halt immer gucken, wie dich hinsetzt und sowas. Das ist also unpraktisch. Und ja, die Weiblichkeit, auch weil ich auch eine sehr vornehme und einflussreiche Frau getroffen habe, die trotzdem auch bei großen Kongressen immer in so einem richtig schönen weiblichen Gewand auftritt. Also sehr weiblich. Das muss nicht ein Widerspruch sein. Ich kann stark sein und entschlossen und willensstark und gleichzeitig weiblich. Und diese Vorbilder fehlten mir aber in Deutschland. Vielleicht liegt das wirklich nur an mir, aber ich habe das nicht vor Augen gehabt, dass beides kombinierbar ist. Ich dachte, entweder ich muss stark sein, dann bin ich eher männlich, auch in meiner Kleidung, oder ich bin weiblich, aber dann bin ich halt weiblich.
Ne? Mm, mm. Jetzt hast du das schon ein Stück weit auf Kleidung mal bezogen. Ist Kleidung nur die äußere Hülle auch hier wieder für einen inneren Kern? Oder ist es schon das, was du meintest mit, naja, man darf auch seine Weiblichkeit mehr zeigen?
Was ist Weiblichkeit? Für mich ist Weiblichkeit vor allem Empathie.
Mhm. Also eben nicht einfach nicht nur ein biologisches Kleidung. Merkmal.
Nein. Ja. Aber auch für mich ist weiblich schon auch was Schönes, was Buntes, was Fließendes, was ja mit Ausdruck auch. Also die indischen Frauen, die haben so eine, also einmal sind die unheimlich freundlich und fröhlich und lachen viel, obwohl die nicht viel Grund dazu haben, was mich wirklich extrem herausgefordert hat, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, wie fröhlich die sind, obwohl die so teilweise so schlimme Sachen erleben. Und gleichzeitig aber diese Farbenfreude, das die Freude am Feiern, Feste feiern, die Freude an der Familie, dass man eben wirklich sich jeden Tag Mühe gibt, aus dem, was man hat, das Beste zu machen. Einfach weil Schönheit schön ist, weil es schöner ist, wenn man schön angezogen ist. Wenn man farbenfroh ist, ich merke das selber, wenn ich mir was Buntes anziehe, bin ich fröhlicher und die anderen sind auch fröhlicher. Also warum kann man nicht einfach ein bisschen mehr Farbe in sein Leben bringen?
Amen dazu.
Warum immer nur dieses, also auch so diese Liebe zu Farben, das Leben bunter zu machen, das ist Frau sein für mich. Gerade dieses lebendige, farbenfrohe, ans Wir denken. Ich finde, Frauen haben ja diese Stärke. Leider ist es manchmal auch eine Schwäche, dass wir sehr viel im Wir denken. Wir denken immer auch an alle anderen mit. Also mir geht es so, und ich glaube vielen anderen Frauen auch, wir können uns nicht so gut fokussieren, sondern wir denken immer an alle. Also immer an die ganze Familie und was denkt der. Und das hat eben Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, gerade bei den Indern, wo die Familie auch so wichtig ist und der Clan und das Feiern und das Zusammensein, dass man sich nicht so sehr auf sich selbst fokussiert und trotzdem sich Mühe gibt, einfach mit Klamotten, mit Festen, mit Traditionen, mit Zeit füreinander, dem Leben irgendwie mehr Farbe zu verleihen. Das habe ich bei den Indern schon sehr stark wahrgenommen. Und die finden echt immer einen Grund zu feiern. Also bei denen gibt es keinen Tag, wo es nicht einen Grund zu feiern gibt. Das ist irgendwie, finde ich schön, dass es auch so ja, einfach verankert ist im Leben. Ne?
Gleichzeitig ist ja gerade in Indien neben dem Feiern auch der Tod sehr viel präsenter und wirst du sehr viel häufiger mit konfrontiert. Ich meine, du sagtest, der sprang dir tagtäglich ins Gesicht. Welches Erlebnis hat sich in deiner Indienzeit in Bezug auf dieses Thema am stärksten eingebrannt? War das der Besuch in Varanasi?
Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Also es sind eigentlich zwei Sachen. Einmal, dass ich eben bei uns mitten in Delhi gesehen habe, wie ein Mensch verreckt und keiner kümmert sich. Und ein paar Meter weiter ist aber eine Kuh, wo sich alle drum kümmern, dass die irgendwie von der Straße kommt, damit sie nicht überfahren wird. Das war ein Moment, der mich sehr verwirrt hat. Und dann eben in Varanasi, der Stadt des Todes, wo ja alle Hindus eigentlich gerne hinwollen, um sich da verbrennen zu lassen, damit sie halt sozusagen selig werden. Das war sehr, sehr krass. Also da zu sehen, wie am Ganges eben die Leichen da hingebracht werden und verbrennen und diese ganze Prozedur und ja, dass da auch nur Männer sind und dann, ich habe auch nie so viele Leichen gesehen in meinem Leben vorher. Also bei uns wird das ja immer so versteckt und der Tod ist kein Thema und wir reden auch nicht drüber in Indien, die nehmen sich ja auch wirklich eine Woche bis 10 Tage Zeit und haben da eben auch ihre Traditionen und da zu sehen auch, ja, einfach zu wissen, okay, die werden jetzt verbrannt und dann ist je nachdem, wie viel Kohle die hatten, eben auch der Platz, wo die verbrannt werden, wenn das Holz nass ist, dauert es lange und das ist alles sehr, sehr heftig gewesen. Hm. Sehr, sehr heftig. Und ich habe auch wirklich da lange dran zu knabbern gehabt, also nach diesen Tagen eben in dieser Stadt, wo man zum Sterben hingeht, sich mal ganz bewusst mit dem Tod auch auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, okay, die Hindus wissen nicht, wo sie hinkommen, wenn sie sterben. Und was macht das mit dir, wenn du gar nicht weißt, was aus dir wird? Und du musst dann aber auch dafür sorgen, dass der andere irgendwie selig wird. Das heißt, die sind ja verantwortlich auch. Wie die mit den Leichen umgehen, beeinflusst ja auch die Zukunft der Leiche. Und das ist alles so krass. Das ist schon ein Wahnsinn. Also das hat bei mir sehr, sehr viel bewirkt, aber auch so ein bisschen den Gedanken, okay, was ist denn jetzt besser? Ich meine, die kümmern sich da auf eine ganz andere Art drum und setzen sich damit auseinander, auch wenn ich es wirklich traurig finde, dass eben ja die Hindus da nicht wissen, wo sie hinkommen, wenn sie sterben. Und bei uns ist das ein Thema, über das man nicht redet, dass man verdeckt, man schiebt die Alten weg, man will mit dem Tod nichts zu tun haben in Deutschland. Man tut so, als würde man gar nicht sterben. Das finde ich auch ziemlich skurril. Also es ist so ein bisschen ambivalent, was da passiert ist mit mir.
Hm. Ich meine, du hast dich ja nicht nur damit beschäftigt, sondern du hast in einem Artikel gesagt, dass du das Gefühl hast, Gott hat dich unter anderem nach Indien geschickt, um die Angst vor dem Tod zu verlieren. Ist dir das letztendlich dann auch gelungen?
Ja, und nein. Also es ist mir tatsächlich gelungen, weil ich mich mit dem Tod dann wirklich so auseinandergesetzt habe, dass ich sagen würde, ich habe, die Wucht ist nicht mehr da. Diese Wucht, die mich früher total
aus der Bahn geworfen hat.
Genau. Es ist aber auch so, dass mein Cousin in der Zeit gestorben ist und eine Freundin. Also ich habe während der Indienzeit zwei Menschen verloren, die ich sehr lieb habe. Das war für mich sehr schwer, weil ich so weit weg war und ich nicht so richtig Abschied nehmen konnte und ich das Gefühl hatte, ich lerne jetzt gerade was über Sterben in der Theorie und dann auch in einem anderen Kulturkreis und im Allgemeinen und gleichzeitig sterben zwei Menschen viel zu früh. Der eine ist jetzt bei Gott, bei der anderen weiß ich nicht, wo sie jetzt ist. Das war so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, okay, ich will so leben, dass ich, wenn ich gehe, in Frieden gehen kann. Also ich kann nicht die Angst vorm Tod, weil ich habe immer noch Angst davor, wie ich sterben werde. Ich will nicht
mit also vom Sterben.
Genau. Hast du, ja, ich habe vom Sterben immer noch großen Respekt und auch ein bisschen Angst, wie das dann wird. Das ist ein bisschen wie beim Schlafen. Beim Sterben bin ich alleine. Ich kann nicht mit jemandem sterben. Ich kann auch nicht mit jemandem träumen. Das muss ich alleine. Ich finde, nachts ist das oft so, wenn ich auch Albträume habe. Oder wenn ich einschlafe, habe ich oft Angst, weil ich weiß, jetzt bin ich allein. Mir kann jetzt keiner helfen. Und beim Sterben ist es ähnlich. Den Weg muss ich allein gehen, aber eben doch nicht alleine, weil ich eben die Zuversicht habe, ich vertraue darauf, dass Jesus mich nicht allein lässt, auch beim Sterben. Und dass ich dann da bin, wo er ist. Und dann sind wir wieder beim Laufen, ne, mit dem Zieleinlauf. Und dann freut er sich und dann wird man empfangen und gefeiert, wenn man in den Himmel kommt. Und also die Angst vorm Sterben ist noch da, die Angst vorm Tod nicht.
Mhm. Ein sicher positives Highlight war, als du dann mit Markus mal gewandert bist und Himalaya gesehen hast. Und da warst du überwältigt von Gottes Schöpfung, wie du sagst. Du schreibst, wie lächerlich waren in diesem Moment Sprüche wie, ab morgen bin ich schön. Ich habe mich dann nur gefragt, warum hast du dann dein Buch so genannt?
Ja, ich frage mich das auch manchmal. Ja, nee, dieses ab morgen bin ich schön, ich merke das echt, ich weiß auch nicht, ob ich den Titel nochmal wählen würde. Dieses ab morgen bin ich schön war halt für mich wirklich lange ein Thema. Also wenn ab morgen bin ich schön heißt für mich, ab morgen bin ich in Ordnung, ab morgen macht mein Leben Sinn, ab morgen ist mein Leben okay oder ich bin ab morgen liebenswert, ab morgen bin ich wertvoll, ab morgen ist alles klar. Also immer ab morgen, also heute kann ich noch Schokolade essen, morgen mache ich Diät. Ab morgen. Ich glaube, dieses ab morgen bin ich schön, so ehrlich muss ich sein, das war halt eine lange Zeit das bestimmende Thema in meinem Leben. Dass ich unbedingt beliebt und anerkannt und eben schön sein wollte und dachte, es geht eben nur so, dass ich das dadurch schaffe. Deswegen ist der Titel schon okay, aber ich bin eigentlich nicht ein Mensch, der sich jetzt tagtäglich immer nur um die Schönheit gedreht hat. Ich wollte, wie gesagt, ich wollte eigentlich geliebt sein. Ich wollte ankommen. Ich wollte einen Platz finden und in Himalaya, wo wir wandern waren, ich bin ein Mensch, ich denke generell viel zu viel nach. Das ist schrecklich. Ich denke dauernd über alles nach und komme nicht vorwärts. Und beim Wandern war es dann so, ich habe mir viele Fragen gestellt. Auch gerade dieses, warum, du fragtest vorhin, ich war verheiratet. Ich hatte echt einen Mann gefunden. Ich liebe meinen Mann. Das ist der beste Mann, den ich mir vorstellen kann. Ich hatte einen Mann, ich war mit Gott unterwegs. Ich war jetzt 30. Ich hatte mein erstes Buch geschrieben. Ich hatte einen Platz gefunden. Und trotzdem war da noch dieses Loch. Dieses kleine Loch war immer noch da. Und ich dachte, es kann nicht wahr sein. Warum hört das nie auf? Es kann nicht sein, dass ich irgendwann 60 bin und im Spiegel mich angucke und immer noch die gleichen Fragen habe und immer noch an mir zweifle und immer noch mit Gott mecker und mit anderen Menschen. Ich will das nicht. Ich will keine bittere alte Frau werden, die über alles rummeckert. Ich will nicht so bleiben. Wenn ich jetzt nicht zufrieden bin, dann stimmt irgendwas mit mir nicht. Das ist nicht mehr die Welt oder Gott. Das ist, was bei mir nicht stimmt. Und dann waren wir am Wandern und es war echt skurril, weil das war wirklich, wir haben unsere Sachen selber geschleppt, also nicht irgendwen da zum Schleppen dabei gehabt. Und es war kalt und nass und nachts die Ratten waren in den Räumen und es war wirklich, die Spinnen krochen dir ins Gesicht und die Füße waren kalt und es war echt eine sehr anstrengende Tour. Und dann waren wir irgendwann ganz oben in den Bergen und es war bitterkalt und dann war es, der Markus sagte, du musst rauskommen. Ich sage, ich kann nicht, ich kann aus meinem Schlafsack nicht raus. Wir waren ja in so Hütten da, also wirklich ganz, ganz schwierige Verhältnisse auch zum Schlafen. Aber der sagte, du musst jetzt rauskommen. Ich sage, okay. Und dann bin ich da aus dem Schlafsack raus, aus dieser Lehmhütte und guckte nach oben. Das war unvorstellbar. Dieser Sternenhimmel. Ich werde das nie vergessen. Das war, als würde mir jemand wirklich, als würde ich in den Himmel gucken. Es war nicht nur der Himmel, es war viel mehr. Es war einfach so groß und so unvorstellbar schön, diese Sterne zu sehen und dass nichts ablenkt. nichts von Gott ablenkt. Und da stand ich dann und dachte, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Gott nicht groß ist und dass Gott nicht genial ist und dass er diese Welt nicht geschaffen hat. Es kann nicht sein, dass er nicht gerecht ist. Es kann nicht sein, dass er nicht Schönheit liebt. Es war auf einmal alles klar. Und ich habe aber gefroren, dass ich es kaum ausgehalten habe. Das heißt, ich dachte, das ist so schön. Ich muss jetzt irgendwie wieder in die Wärme, weil es war so kalt, ich konnte es nicht aushalten. Und gleichzeitig war es so schön, dass ich nicht weg wollte. Und da habe ich gedacht, okay, es ist so. Wir haben Schmerz und Schönheit immer zusammen. In meinem Leben, ich kann nicht nur das Schöne haben. Ich kann es nicht. Das ist im Himmel so. Aber jetzt auf der Welt kriege ich das Schöne nicht ohne den Schmerz. Und ich hätte diesen Sternenhimmel nicht gesehen, wenn ich nicht auch diese 7 Tage durch diese Kälte und die Ratten und die Viecher und wirklich, also wenn man 7 Tage ohne Dusche durch die Berge spaziert und so, das ist schon auch nicht ganz ohne. Aber das ist eben diese Schönheit dann, die man da genau da erlebt, wo man es nicht erwartet. Hm. Und auf einmal steht man da und auf einmal ist alles still. Und in dieser Stille habe ich auf einmal gestaunt und nicht mehr über mich nachgedacht. Nicht mehr über mich. Was ich bin und hab und was ich verstehe und was ich glaube und was ich will. Sondern Gott war auf einmal groß. Und ich dachte, das ist es. Ich muss staunen lernen. Ich muss wieder staunen lernen. Und wenn Gott groß wird, werden meine Fragen und meine Zweifel klein. Und das ist was, das hat mich wirklich umgehauen. Weil ich gemerkt habe, das ist der Weg. Ich muss einfach mehr über Gott staunen. Ich muss Gott besser kennenlernen. Ich muss sehen, wie viel Schönheit der geschaffen hat. Ich muss einfach mehr über ihn nachdenken und nicht über mich, weil das bringt mir nichts. Es bringt nichts. Und das eben diese Kombination dann, dass ich gemerkt habe, Gott hat mir in diesen Tagen danach immer wieder die Frage gestellt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und das ist es letztendlich. Das hat mich so, ach, das war so schön, weil ich dann auf einmal wusste jetzt, ich weiß, dieser Gott, dem ich glauben will, der ist so groß. Und wenn ich diese Größe mir immer wieder irgendwie vor Augen halte und ihn auch suche, ich muss diese Orte suchen, die kommen nicht einfach so. Ich muss da schon hingehen. Gott ist nicht so, dass der uns zwingt, ihn zu sehen. Und das ist was ich wirklich da gelernt habe, also während dieser Wanderung. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich im Nachhinein denke, boah, wenn ich diesen Moment nicht gehabt hätte, ich weiß es nicht. Es ist halt schwer, mit dem Herzen zu glauben, wenn man immer nur mit dem Kopf alles versucht. Ne? Das ist sehr schwer.
Absolut. Also ein mega schönes Bild, das du da gebraucht oder erlebt hast letztendlich. Und das hat dich ja zu diesem Schlüsselmoment auch geführt, wo du sagtest, Freude ist die Grundlage und nicht die Folge deiner physischen Anstrengungen. Fröhlichkeit ist nicht das Ergebnis, sondern die Voraussetzung ganzheitlicher Schönheit. Also so wie ich das verstehe, sagst du damit, dass man mit Fröhlichkeit zur ganzheitlichen Schönheit kommt. Ist dann Fröhlichkeit irgendwie das Mittel und Schönheit der Zweck? Also geht es uns am Ende des Tages dann doch wieder um Schönheit und Fröhlichkeit ist nur, damit wir da hinkommen?
Also ich glaube, dass wir ja eigentlich nur schön sein wollen, gar nicht um der Schönheit willen, sondern um der Freude. Ich glaube, wir müssen uns fragen, warum will ich eigentlich schön sein? Ich glaube generell, dass wir uns mehr Fragen stellen sollten. Also bei mir war es so, ich habe gemerkt, ich will schön sein, nicht weil ich schön sein will, sondern eben weil ich geliebt sein will. Weil ich Freude haben will. Ich will Freude haben, ich will Erfüllung haben. Ich will einen Sinn haben, ich will nicht umsonst leben. Ich will irgendwann sterben und sagen, es war ein gutes Leben. Ich will wissen, wo ich hingehe. Also ich will Freude haben. Ich will schön sein, um fröhlich zu sein.
Das ist das, was du mit dem Satz ausdrückst. Freude ist fundamental, Schönheit ist kollateral. Ja?
Genau.
Ja.
Also es ist die Frage, warum will ich schön sein? So, wenn ich jetzt schön sein will, um geliebt zu sein oder um Freude zu haben, weil ich davon ausgehe, dass ich das dann kriege, dann will ich ja eigentlich nicht schön sein, sondern ich will Freude haben. Mhm. Ich würde sagen, mein Lebensziel war, ich will Freude haben. Und ich dachte, ich kriege das über die Schönheit. Ich glaube, mittlerweile Freude kriegen wir aber auch nicht nur über Schönheit. Und wir kriegen auch keine Schönheit ohne Freude, sondern wenn wir Freude haben wollen, geht das nicht übers Glück. Mhm. Du fragtest mich ja vorhin, Glück oder
Schönheit, ja.
Genau.
Ja.
Ich wollte lange glücklich sein und Glück ist ja abhängig von Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Also ob ich zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt im Lotto gewinne, ist ja Glück, ne? Mhm. Oder viel hängt ja vom Glück ab. Also das kann ich aber nicht steuern. Mhm. Freude ist für mich was ganz anderes als Glück. Freude ist für mich tatsächlich, und das habe ich eben auch erst in Indien gelernt und auch mit meinen Kämpfen gelernt, Dankbarkeit und Staunen.
Dass dann nicht dein ganzes Fahrrad geklaut wurde, sondern nur das.
Genau. Und eben dieses, weil ich habe Glück erzwungen, wirklich, mein Leben lang. Ich wollte glücklich sein und ich finde in unserer Zeit, man muss ja glücklich sein. Ich muss glücklich sein und jeder hat ein Recht darauf. Wer gibt mir eigentlich, warum eigentlich, wieso haben wir ein Recht darauf glücklich? Aber wir haben das Recht, glücklich
meinen
zu sein.
Meinen wir.
Ja, ja, ja wir ja. meinen, wir haben das Recht. Ja. Ich muss glücklich werden. Ja. Und am besten jetzt. Und ich muss glücklich werden. Ich habe ein Recht dazu und deswegen habe ich auch alle Möglichkeiten dazu und die muss ich auch nutzen, um glücklich zu sein. Nur wer glücklich sein will, das ist wirklich wie so eine Spielsucht, das macht einen überhaupt nicht fröhlich. Das macht einen Wahnsinn. Also mich hat es überhaupt nicht fröhlich gemacht, glücklich sein zu wollen. Weil erstens kann ich es nicht steuern, zweitens geht es sofort wieder weg. Ich bin ja auch immer, wenn ich dann glücklich bin, schon wieder traurig, weil ich weiß, das Glück geht wieder weg. Mhm. Das heißt, es ist total blöd. Man kann sich gar nicht freuen, weil man schon wieder traurig ist, weil es hält ja nicht. Dann geht es wieder weg und dann bin ich wieder traurig. Naja, dann kann man sich nicht freuen. Also Freude ist für mich zu staunen, dankbar zu sein, das Gute zu sehen. Vor allem das Staunen, weil Kinder staunen. Kinder freuen sich, Kinder sind dankbar, wenn sie nicht komplett verzogen sind. Und diese Freude, diese Erfüllung, dass was Großes da ist, was gar nicht so sehr mit mir zusammenhängt, das hat bei mir echt lang gebraucht, meine Herren. Also ich habe wirklich lange versucht, glücklich zu sein. Und ich habe es nicht geschafft. Und ich habe gemerkt, ich kann erst Freude finden, wenn ich eben nicht mich um mich selber drehe. Da wird es nur schwindelig, sondern ich muss was finden, was groß und schön ist, was nicht mit mir direkt zusammenhängt und was viel größer ist und was, wo Gott einem so begegnet in seiner Liebe und in seiner Schönheit, dann wird man klein und es fühlt sich nicht doof an. Ich habe früher immer Probleme gehabt mit diesem, ich muss klein und abnehmen und ich in der Demut. Aber wenn Gott dir so groß wird, dann wirst du nicht kleiner, weil du nichts taugst oder weil du nichts wert bist, sondern Gott wird so groß, dass man gerne klein ist und sich freut über das Große. Und das ist was bei mir echt ewig gebraucht hat. Ich denke mal, es ist doch so einfach, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe so viele Jahre damit verbracht, diesem Glück hinterher zu rennen und das zu produzieren und auch als Christ noch. Ich weiß nicht, war halt nicht so weit und ich bin auch nicht sehr weise und lerne ja immer noch viel. Aber einfach, wenn wir lernen zu staunen und Freude zu finden und wirklich uns die Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, wir wollen ganz viel, aber eigentlich wissen wir überhaupt nicht genau mehr, was wir wollen. Also mir ging es jedenfalls so. Ich wollte halt alles irgendwie.
Also zumindest, als du jetzt hier über die Freude gesprochen hast, das war Freude pur, dir zuzuschauen. Du strahlst über das ganze Gesicht und ich vermute fast, dein nächstes Buch wird dann sein, ab morgen bin ich froh.
Ja, das wäre vielleicht ein gutes Thema, ja.
Ich habe eine rhetorische Frage an dich und zwar, empfindest du seit der Erkenntnis jetzt immer Freude und findest dich jetzt jeden Morgen schön?
Nein, das wäre toll. Nee. Ich glaube ja, dass es wirklich mit der Freude so ist, dass man sich auch mal zwingen kann, sich zu freuen. Also zum Beispiel ist bei mir tatsächlich so, seit Indien freue ich mich wirklich, kann ich ganz ehrlich sagen, jeden Morgen über frische Luft und sauberes Wasser. Jeden Morgen. Es ist wirklich was bleibt. Ich muss mich aber auch gezielt erinnern daran, was in meinem Leben schön ist. Ich neige eher dazu, viel zu bitten, viel zu meckern, Gott Optimierungspotenziale vorzuschlagen. Wenn ich aber anfange mit Danken und mit Loben, dann ändert sich so ein bisschen der Fokus. Also ich muss mich schon immer wieder daran erinnern. Ich bin von Natur aus nicht so ein Typ, der immer fröhlich durch die Gegend springt. Also ich bin schon sehr fröhlich, aber auch schnell traurig. Von daher, glaube ich, ist es für mich wichtig, so Rituale zu haben, die mich daran erinnern, in welche Richtung ich gehen will. Und dass ich nicht vergesse. Weil ich glaube, dass unsere Charaktereigenschaften mit den Jahren immer stärker werden, zum Guten und zum Schlechten. Und deswegen will ich da jetzt schon mal ein bisschen gegenwirken.
Ich kann es mir echt kaum vorstellen, dass du nicht jeden Tag irgendwie fröhlich aufwachst, aber zumindest strahlst du wirklich eine Freude aus, finde ich total cool.
Danke.
Also es gibt mega viele Bereiche, über die wir schon gesprochen haben und es gibt noch mega viele Bereiche, über die wir überhaupt nicht gesprochen haben und auch nicht sprechen können werden. Es gibt aber eine Sache, über die ich unbedingt noch wenigstens kurz sprechen möchte und zwar Pflaume, Flodderich und Specki-Du. Also erstmal, du hast mit 14 deinen ersten Roman geschrieben, aber nie veröffentlicht. Und was viele nicht wissen, vor vielen Jahren hast du mit Die kleine Pflaume Flodderich ein Kinderhörbuch veröffentlicht. So ganz was anderes. Wie kam es dazu?
Also wie gesagt, ich liebe auch eigentlich lieber Geschichten, wo ich einfach in diese andere Welt rübergehen kann. Also ich liebe es einfach, Geschichten zu erfinden. Das war schon immer so. Und ich habe ja 14 Nichten und Neffen. Und irgendwann habe ich halt angefangen, wo die klein waren, den Geschichten zu erzählen. Also ich war immer die Märchentante und ich habe das geliebt. Und
mit der blühenden Fantasie.
Ja, doch, endlich war ich zu was nutze. Und das war so schön, weil die Kinder so, das ist ja das Schöne, ne? Dass Kinder sich so begeistern und in andere Welten eintauchen und dass Logik da auch nicht so wichtig ist. Und da habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben. Und ganz gezielt dann auch das Thema Zufriedenheit, weil das mir sehr auf dem Herzen lag, dass meine Nichten und Neffen wirklich früh lernen, wie wichtig Zufriedenheit ist. Weil das was war, was ich als Kind nicht so wirklich hatte. Ich war nie zufrieden. Und dann eben den Specki-Du da, das Thema.
Also Specki-Du, dein erstes christliches Kinderbuch, was letztes Jahr erschienen ist.
Genau. Also Speckkäfer, Specki-Du, eine Geschichte über Freundschaft. Das war mir ganz wichtig, weil ich glaube, dass Freundschaften unser Leben extrem prägen. Und ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich nicht Freunde gehabt hätte, gute Freunde. Und ich glaube, dass das was ist, was unendlich kostbar ist, wenn man früh lernt, ein guter Freund zu sein und gute Freunde zu finden. Und auch was das bedeutet. Ich hatte die Geschichte geschrieben, weil mein Neffe, der hatte sich beim Kartoffelschälen ins Auge gestochen. Und zwar nicht klar, ob er sein Auge behalten kann. Und ich weiß nicht genau, warum ich dann diese Geschichte geschrieben habe, aber ich habe eigentlich immer für meine Neffen und Nichten Geschichten geschrieben, in der Hoffnung, dass, weil mich Geschichten als Kind so sehr geprägt haben, dass es denen vielleicht auch ein bisschen was mitgibt. Und das ist irgendwie lustig, weil der Amos, also mein Neffe, für den ich das damals geschrieben habe, der ist jetzt schon 19 oder 18.
Jetzt können wir ihn fragen, ob es was bewirkt hat.
Das ist total lustig, weil die jetzt alle schon so groß sind. Aber ich liebe es, Geschichten zu erzählen und Kindergeschichten zu erzählen. Weil ich finde aber auch, Kinderbücher sind manchmal auch für uns große Kinder ganz gut. Also mich haben auch Kinderbücher als Erwachsene noch sehr begeistert immer.
Heißt das, dass wir noch mit mehr Kinderbüchern von dir rechnen können?
Unbedingt.
Unbedingt, okay, super. Dann freut sich mein Sohn auf jeden Fall weiter. Ich habe jetzt noch ein paar wenige Fragen zum Schluss, bevor wir wirklich mit den drei schnellen Schlussfragen enden. Zitat: Besonders viel Spaß macht mir meine lange Narbe am Arm. Ich trage sie wie eine Trophäe nach einem harten Kampf. Das ist echt eine ungewöhnliche Aussage, finde ich. Was hat es damit auf sich?
Ja, du kennst die wahrscheinlich gar nicht, ne? Das ist ja diese Narbe. Also die geht wirklich über den ganzen Unterarm.
Ja, Peter zeigt mir das jetzt gerade, genau.
Ja, genau. Ja. Also es ist wirklich eine beeindruckende Narbe. Ich habe früher meinen Nichten und Neffen immer gesagt, ich hätte mit dem Hai gekämpft, weil ich die Geschichte irgendwie besser fand. Aber ich
es klingt auf jeden Fall nach großen Augen bei den Kindern.
Ja, unbedingt. Ich habe ihnen dann auch später die Wahrheit erzählt und die Geschichte ist eigentlich auch nicht schlecht. Also ich habe tatsächlich diese Narbe lange, die war mir sehr lange unangenehm, weil Narben ja auch nicht gerade schön sind. Aber mittlerweile finde ich die wirklich toll und es ist immer lustig, gerade beim Sport, also gerade in so Fitnesskursen, wenn die auf einmal meine Narbe sehen die Leute und die reagieren wirklich drauf, weil man die so nicht so schnell sieht. Ne? Also im Alltag sieht man die
kaum. Okay, am Unterarm halt.
Genau, ja. Genau, am Unterarm.
Ja.
Ich habe damals ein Wettrennen gemacht gegen meinen Bruder, das war in Holland und wir haben gesagt, wer am schnellsten mit der Hand an dem Bungalow-Fenster, also diese schweren Fenster, diese großen Türen anschlägt, der hat gewonnen. Und ich dachte, mein Bruder Hannes, der war schon immer schneller und ich wollte einmal in meinem Leben gewinnen und ich habe nicht gebremst. Ich bin durch dieses Glas und da kann man eigentlich als Kind nicht durchrennen, durch so ein Glas, das sind diese richtigen Glastüren, schweren Glastüren, volle Kanne durchgerannt.
Autsch.
Und habe mich gefreut wie ein Schneekönig und ich weiß auch nicht.
Gefreut wie ein Schneekönig.
Also es war wirklich skurril, weil ich dann im Wohnzimmer saß. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmt. In meiner Erinnerung ist es so, dass ich dann wirklich da saß und mich gefreut habe und gejubelt habe, dass ich gewonnen habe und meine Eltern war völlig fertig, weil mein ganzer Arm war voll mit Scherben und ich war voll am Bluten und mussten wir zum Notarzt und so. Aber diese Geschichte, also wenn man nicht bremst, gewinnt man, ist jetzt nicht unbedingt immer die beste Lektion fürs Leben. Aber einfach, ich freue mich, dass ich was ich so hässlich fand lange. Ich habe mich wirklich dafür geschämt, dass ich das heute schön finden kann. Das ist für mich so ein Beweis, Narben können ihre Geschichte verändern. Und wir können Dinge, die wir ganz schlimm in unserem Leben finden, die uns wehtun, die uns verletzt haben, die können hinterher was Schönes werden. Und das macht mir einfach Mut, dass ich weiß, im Nachhinein sind manche Dinge ganz anders zu bewerten. Und das, was bitter und traurig war, muss nicht so bleiben.
Ich habe noch eine persönliche Frage an dich. Du musst doch nicht darauf antworten. Du schreibst in deinem Buch, ich war nie gut im Alltäglichen. Wie soll das nur werden, wenn wir vielleicht mal Kinder haben? Ist es bei euch denn ein Thema?
Ja, ist ein Thema. Bis jetzt haben wir noch keine Kinder. Also ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass wir in der Indienzeit keine Kinder bekommen haben, weil ich glaube, das hätte mich völlig überfordert. Also es ist so, dass ich schon auch Respekt davor habe, Kinder zu haben. Gleichzeitig wünsche ich mir Kinder. Deswegen will ich da auch darauf vertrauen, dass es so kommt, wie es richtig ist und dass Gott das auch so macht, wie es richtig ist. Ich habe große Angst davor, weil ich ja schon immer so viel Sorgen selber habe. Und wenn ich dann Kinder habe und kann die nicht vor allem bewahren und die Welt ist auch nicht besser. Und ich finde, Mütter und Väter sind wirklich Helden des Alltags. Also ich finde, wenn man eine Familie sieht, wo die Eltern die Kinder lieb haben, wo einfach auch Liebe wohnt und wo man miteinander einen Weg geht. Und das ist sowas Großes. Das ist das Schönste, was es gibt, finde ich. Also so eine Familie zu haben mit Kindern. Gleichzeitig ist es für mich die größte Herausforderung, die ich mir vorstellen kann, so eine Verantwortung zu haben. Ich bin selber oft eher noch wie so ein Kind, wo ich erwachsen sein sollte. Das heißt, es ist ja die Frage, was sollen die Kinder denn von mir lernen? Aber ja, es ist so ein Thema, wo ich aber jetzt gerade ehrlich gesagt, macht mir das oft Gedanken. Es macht mich manchmal auch traurig, der Gedanke, dass ich vielleicht keine haben kann. Aber ich will schon darauf vertrauen, dass Gott keine Fehler macht und mir das alles zum Besten dient, was kommt. Und dann muss ich auch dieses Thema ihm einfach übergeben und sagen, okay, der wird das schon wissen. Und es gibt viele Kinder, um die ich mich kümmere, auch also wenn es nicht meine eigenen sind. Es gibt da genug, um die ich mich kümmern könnte, wenn ich keine eigenen bekomme. Mhm. Von daher will ich in dem Thema auch vertrauen, ja.
Also ich habe ja zwei kleine Belger und wir können es ja so machen, wenn du ein Kind kriegst, dann probiere ich das mit diesem Laufen nochmal aus. Ja?
Das kann auf jeden Fall nicht schaden, gerade wenn man Kinder hat.
Ich habe die letzte Frage noch, bevor wir dann in die drei Schlussfragen gehen. Was können wir von dir in den nächsten Jahren erwarten? Also wohin wird deine Reise jetzt noch gehen?
Oh weia, das liegt in Gottes Hand. Ich glaube, dass ich tatsächlich den Roman, den ich nie veröffentlicht habe, ich denke in letzter Zeit öfter darüber nach, den doch zu veröffentlichen, aber ich bin da noch nicht ganz sicher. Natürlich wird es ein wunderbares Buch über Wut geben, also ein Kinderbuch über Wut. Okay. Und ansonsten liegt das alles in Gottes Hand. Also ich habe gelernt, mit Gott ist es nicht langweilig, von daher mache ich mir da nicht viele Sorgen.
Mega cool. So, die drei schnellen Fragen zum Schluss, geborgt von Samuel Rösch und zum ersten Podcast-Gast. Was ist dir wichtig in deinem Leben?
Dass ich ans Ziel komme, dass ich, wenn ich irgendwann gehe, auch sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben.
Worauf kommt es an?
Auf gute Beziehungen.
Und was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
Ach, die Menschen. Also gerade mein Markus, meine Familie, meine Freunde. Die sind mir ganz kostbar.
Wow. Vielen, vielen Dank, liebe Tabitha, für die Zeit und für den Marathon, den wir jetzt hier im Podcast miteinander gegangen sind.
Ein Langstreckenlauf, wirklich.
Yes, aber mega spannend. Ganz, ganz toll. Danke dir.
Danke dir. War ein sehr schönes Gespräch.
Das war's für heute von Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast@idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Folge dürft ihr gerne mal auf idea.de vorbeischauen und dort zum Beispiel den wöchentlichen Newsletter Punkhaus Post abonnieren. Oder ihr abonniert den Telegram-Kanal von IDEA, dort einfach nach IDEA heute suchen. Oder ihr schaut euch das letzte Königskinder-Video auf YouTube an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.